Ganz ehrlich, wenn ich da nicht mit stolzer Brust hinterstehen kann, da habe ich doch was falsch gemacht am Ende des Tages. Also warum habe ich es dann rausgebracht? Ey, ich weiß es nicht. Guck dir doch mal bitte diese Colorway an, ja? Ich finde es so krass. Aber LeBron James ist ja, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, so. Das ist schon der generational Spieler, der generational NBA-Star unserer Generation. Aber Eminem war einfach mein, also das war mein Einstieg in Hip-Hop und einfach zu sagen, ich mach das jetzt genauso und es ist mir scheißegal, was der Rest dazu sagt. Ich muss nicht Icky Mel sein. Bei dem ganzen Zeug, was rauskommt, braucht man meine Musik eigentlich.
Aber dann hast du dir doch schon die Frage beantwortet, beziehungsweise den Selbstzweifel. Du wirst weitermachen.
Ja, jein, aber vielleicht anders. Ich habe keine Ahnung, Mann.
Kameras laufen, das läuft auch. Sehr schön. Und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich habe in die falsche Kamera geguckt, fertig gerade. So, das ist richtig. Und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BCC-Podcast. Meine Wenigkeit ist Amadeus Thüner und die andere Wenigkeit und mehr oder Wenigkeit, wie man so schön sagt, die heute das Mikrofon auf der anderen Seite in der Hand hält, hört auf den wunderbaren Namen A zum J, Musiker, Rapper, Produzent und jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne, weswegen ich mich sehr freue, dass wir uns heute auf diesem Sofa in dieser Location mal wieder treffen und um uns ein bisschen über Kreativität, Inspiration, Mode, Musik und all dein Tun auch unterhalten können und wollen. Und deswegen welcome to the show.
Was geht's?
Ich freue mich sehr. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet für den späteren Zeitpunkt, so in die Richtung von, weißt du noch damals und was macht das mit dir, wenn ich dir jetzt Folgendes in die Hand gebe okay. und dir zeige. Aber das war wie gesagt, das machen wir zum späteren Zeitpunkt. Ja. Erstmal würde ich sagen, wir fangen mit dem Giveaway an. Und zwar, wir starten rein. Wir haben natürlich ein kleines Giveaway für unsere Community da draußen. Shoutout ans Team von 43,5. Ehrlicherweise habe ich mich aber ein bisschen zu spät gemeldet. Das heißt, ich kann euch gar nicht jetzt sagen, was für ein Schuh verlost wird, aber wir können es einblenden. Also checkt das auf jeden Fall aus. Freut euch über was auch immer das Team von 43,5 für uns bzw. für euch bereithält. Und ihr wisst ja Bescheid, ne? Den YouTube-Account abonnieren, das Video liken, Kommentar hinterlassen, vor allen Dingen auch mit eurer Schuhgröße. Oder, falls ihr das Ganze hier bei Spotify Video auscheckt, natürlich auch den Spotify-Account abonnieren, dem Ganzen folgen. Auch da 5 Sterne positive Bewertungen hinterlassen und Kommentar geht nämlich auch. Und dann werden wir hier nach plus minus 3 Wochen den oder die Gewinnerin ziehen, euch kontaktieren und freuen uns sehr. Und deswegen schaut dann 43,5. Ich bin gespannt, was für ein Schuh es wird. Kann nur was Gutes werden. Zurück zum Thema A zum J.
Kann ich auch mitmachen?
Das nicht mitmachen, aber vielleicht für eine andere Möglichkeit. Wer ist A zum J 2025?
Boah, ey, das ist, ich will irgendwie gar nicht, also das ist schon eine, also es kann eine sehr tiefe Frage sein.
Beantworte ich, sie so, wie du sie beantworten
willst. Ja, aber ich denke so gerade so, boah, will ich jetzt so auspacken, Alter? Ja, so, will ich so richtig?
Na klar.
Also ich bin tatsächlich, jetzt guck mal, ich hab gestern saß ich ziemlich lang in der Bar tatsächlich mit Berkan und Gianni Suave, Grüße. Und wir haben uns sehr viel unterhalten, so über das Musikmachen, Teil dieser Szene zu sein, etc. pp. Und da ist mir, also nicht nur da ist mir das aufgefallen, aber da haben die auch schon so darüber, also da hat Berkan zum Beispiel davon erzählt, dass er das ja auch schon so jetzt so lange macht und bla 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 und so. Und da hat er irgendwie so von 2017 war so sein erstes, was weiß ich, Album, whatever kam raus. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Oder da kam so ein ganz bestimmtes Album raus, ich weiß nicht mehr genau. Und da war er so, ja, ich wünschte, das gäbe es nicht mehr so mäßig. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen darf hier.
Sagt er, bereut er oder was?
Na, aber so, dass er einfach das natürlich nicht mehr so fühlt.
Im Sinne von, ich bin mittlerweile auf einem anderen Level.
Ja, also ne, der Geschmack ändert sich ja auch.
Bla. Du, so diverse Podcast-Episoden von 2018, Sind 7 Jahre später vielleicht auch nicht mehr das, was sie mal
waren.
Naja, also man hat sich ja dahingehend weiterentwickelt, dass man zumindest denkt, und ich glaube, das ist nicht nur denken, sondern es ist so, es ist qualitativ sicherlich allein vom Sound besser, weil man mehr gelernt hat. Und
ja, klar.
Ich glaube auch, wenn man etwas natürlich häufiger macht, ne, Interviews führen und so weiter, also man wird eher besser als schlechter, denke ich mir. Ich bin trotzdem stolz auf die Entwicklung.
Ja.
Deswegen, das würde ich gar nicht cutten. Und irgendwo muss man ja auch anfangen.
Aber du machst es ja mittlerweile auch schon seit so lang, weißt du? Also insgesamt so Interviews führen, mit Leuten dich unterhalten, Artikel schreiben, bla bla bla. Du machst es ja insgesamt ja trotzdem schon seit 2010?
Länger.
9, 8? Also ja. Sehr lang einfach schon. Ja. So dass, also guck mal, Berka macht ja auch schon sehr lange Musik.
Ja.
Aber als er so 2017 erwähnt hat, war ich so, krass, 2017 habe ich mich schon erfolgreich aus meinem ersten Flop, sage ich mal, gekämpft. So.
Aus der Major-Nummer.
Genau.
Ja, ja.
Und 2017 war schon so der Zeitpunkt, wo ich sage, ab da habe ich Musik gemacht, hinter der ich wirklich immer noch zu absolut 100% stehen kann. Also da sind so Projekte rauskommen, so mein Album Luft und Liebe ist da rauskommen, Raum, das sind so, ich glaube auch in meiner Fanbase so wird so Luft und Liebe immer noch genannt als vielleicht mein bestes Album bisher so. Und das ist 2017 rausgekommen und das ist selber auch ein Album, wo ich sage, so wenn ich es heute auch noch höre, klar, der Sound ist nicht mehr so, also vom der Quali, ne, wie der Mix klingt und bla, ist noch sehr rough, sage ich mal, aber rein von den Ideen und allem bin ich trotzdem so, boah, das ist schon krass gut gewesen, so, also auch so krass der Zeit voraus und so.
Ich finde es übrigens geil, um das kurz einzuwerfen, dass du das auch so sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass man gerade auch in Deutschland sehr selten wirklich auch mal stolz darauf ist, was für eine Arbeit man geleistet hat. Weil es wird einem sofort nachgesagt, ja, das ist dann arrogant und überheblich.
Ja.
Aber warum hat man es denn gemacht? Naja, du bringst es ja schon auch raus, weil du denkst, dass es
das
deinem Standard entspricht, dass es geil ist. Also
natürlich.
Deswegen kann man das auch sagen. Und wenn man dann rückblickend drauf guckt und sagt, ja, der Mix hätte besser sein können, das meine ich halt auch mit den Podcast-Episoden.
Ja.
Ich bin mega stolz drauf und finde es geil, was wir gemacht haben. Aber natürlich, da hätte der Sound und immer da hätte man und ah, die Interviewfrage hätte ich nochmal besser.
Ja.
Aber es ist auch ein Weg und das gehört ja auch mit dazu.
Absolut.
Und das ist ja auch das, was Spaß macht. Aber ich finde es geil, dass du das so sagst.
Ja, aber das ist auch so, genau wie du es ja auch sagst, mich stört das immer so diese Fake-Humbleness, finde ich immer so ein bisschen. So dieses, wirkt auch sehr schnell wie so Fishing for Compliments.
Ja, das stimmt.
So, weißt du, wenn du immer so unsicher bist mit deinen Sachen und bla bla bla. Und das heißt nicht, dass du deine Sachen nicht hinterfragen sollst oder sonst was. Ich hinterfrag's, was weiß ich wie viel, ne? Aber, Digga, es ist ja draußen. Das heißt, ich bin übers Hinterfragen hinaus.
Ja, schon zu spät
eigentlich. Es ist schon zu spät.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn ich da nicht mit stolzer Brust hinterstehen kann, da habe ich doch was falsch gemacht am Ende des Tages. Also warum habe ich es dann rausgebracht? Und deswegen bin ich wirklich so bei eigentlich allen Projekten, die ich rausgebracht habe, so wirklich, also wirklich das Einzige, wo ich hart damit ist mein Major-Album.
Mhm.
So, aber alles andere, selbst mein Debütalbum Monty 2011, ich weiß, was die Schwächen daran sind, aber ich höre es mir immer noch an und denke mir so, krass, das hast du so mit 20, so mit so einem 100-Euro-Laptop gemacht, Alter. So, das muss man erstmal schaffen, Alter. So, und das ist deswegen, also ich habe da überhaupt kein, also ich bin da gar nicht irgendwie so, wenn es arrogant wirkt, dann wirkt es meinetwegen arrogant, aber ey, ich habe es mir auch verdient, das sagen zu dürfen. So, ich habe echt viel gearbeitet dafür, dass es so klingt, wie es klingt. Aber das war jetzt ja gar nicht die Frage. Worauf ich hinaus wollte, ist, 2017 hat der da so, hat Berkan seine Sachen gebracht, wo er so, ne, immer noch mit hadert und bla und so. Und ich bin ab 2017 sage ich so, da war ich eigentlich schon so ziemlich mit beiden Beinen da, wo ich immer so als Künstler mehr oder weniger sein wollte.
Mhm.
So zumindest musikalisch und so und meine Außenwirkung und Wahrnehmung und da war ich schon echt ziemlich sicher mit vielen. Und vielleicht sogar sicherer als jetzt, so. Aber muss sagen, was mein Gedanke war in dem Moment, war so krass. Berkan, so minimal jünger als ich, Gianni Suave, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber der hat ja gerade sein Debütalbum rausgebracht. Und als ich nämlich davon gesprochen habe, dass ich gerade in so einer Phase bin, wo ich so ein bisschen gerade zweifle daran, wie lang ich das Ganze eigentlich noch mache, und das hinterfrage, war ich so, als die dann so waren, so echt krass und bla und was weiß ich, war ich so, ihr dürft nicht vergessen, ich bin Teil von diesem ganzen Shit und zwar so wirklich Teil davon. Nicht so, ich hab da mal so ein Mixtape gemacht. Seit 2011. Und klar bin ich nie einer dieser ganz großen schillernden Namen gewesen, so. Bis heute nicht. Aber trotzdem, nimm meinetwegen jetzt natürlich nicht den Mainstream, aber in dieser Szene haben sehr viele Leute, sehr, sehr, sehr viele Leute meinen Namen wenigstens mal gehört. So. Und wenn ich in so einem Backstage rumlaufe von, sagen wir, einem Splash oder einem Heroes Festival oder was weiß ich, dann weiß fast jeder in diesem Backstage eigentlich, wer ich bin. Klar, es ändert sich langsam so ein bisschen, weil jetzt so eine jüngere Generation nachgespült kommt, die dann langsam auch, die sind mittlerweile so mit Rin groß geworden.
Ja, klar.
Weißt du? Ja, ja. So, für die ist so Rin und sowas, das sind Young Huren und bla, das sind so deren OGs auf einmal. Da bin ich schon wieder fast dann so, okay, das rückt jetzt weiter nach hinten, bla, so, ne?
Zahn der Zeit halt einfach.
Genau. Ja. Aber so ein Großteil weiß einfach, wer ich bin, was ich gemacht habe, in irgendeiner Weise. Die kennen jetzt nicht meine Diskografie und kennen meinen bekanntesten Song, haben vielleicht auch noch nie einen Song gehört. Aber zumindest ist ihnen dieser Name ein Begriff. Und ich bin das seit 2011 irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, jetzt 2025, wo du mich fragst, was ist Arzmod oder wer ist Arzmod 2025? Ich bin ein bisschen müde.
Fair enough. 14 so. Jahre ist eine lange Zeit.
Ja. Also ich bin echt ein bisschen, ja, so krass, wie es klingt, schon ein bisschen so abgekämpft von dem ganzen Shit.
Aber abgekämpft von dem, und ich weiß, du bist großer Basketball-Fan und ich habe zum 798. Mal jetzt schon wieder Last Dance geguckt.
Ja.
Und da sagt Dennis Rodman ja auch, ey, für Basketball spielen musst du mich gar nicht bezahlen. Du musst mich für die Scheiße bezahlen, die drumherum passiert.
Ja.
Also bist du eher müde von dem Business drumherum oder bist du auch müde von dem Kreativen? Sprich, also zweifelst du gerade an dem eigenen kreativen Output?
Gute Frage. Ich glaube an beiden.
Ja?
Ja. Ich bin gerade an so einem Punkt und das hat nichts mit Klickzahlen oder sowas zu tun, aber wo ich das erste Mal seit langem so wieder so ein bisschen mit meiner Musik hadere, im Sinne von, ist es eigentlich gerade geil, was ich hier mache? Und nicht nur ist es geil, sondern ist es nötig? So, weil wir leben einfach echt in der Zeit, wo es gibt von allem zu viel. Vor allem von Daten im Internet, Alter.
Ja, und von Bullshit.
Weißt du, was ich meine? Ja, es ist so, wie viel Musik gibt es? Wie viele Podcasts gibt es?
Ja.
Wie viele Video-Content-CreatorInnen gibt es? Wie viele Twitch-Accounts gibt es? Wie viele Producer gibt es? Es gibt alles, viel zu viel. Das ist, wenn du dir so einen Release-Freitag anguckst.
Ja.
Bro,
das ist nicht ohne.
Das ist heftig. Ja. Erinnerst du dich, also wirklich, will gar nicht so boomermäßig klingen, aber erinnerst du dich wirklich noch an so vor 10, 15 Jahren, wenn so ein Release-Freitag war, du wusstest eigentlich zumindest aus so deinem Genre, was dein Ding so ist, weißt du, du wusstest auf jeden Fall.
Ist Alarm. Das wusste man.
Du wusstest, da ist Alarm. Nee, aber du wusstest so, ey, das sind so diese, das ist so dieses eine Album, was jetzt rauskommt.
Ja.
Weißt du, jetzt nur so Beispiel, Casper XOXO. An diesem Freitag kam, glaube ich, nichts anderes raus, so. Oder man hat es einfach nicht.
Man hat es einfach, glaube ich, einfach ignoriert.
Meinst du wirklich?
Ja, es kamen schon andere Sachen raus.
Lass mal bitte danach gucken, was an dem Tag rauskam noch an Musik. Es würde mich interessieren, ob an dem Tag noch irgendein Name ähnlich groß, was released hat. Weil mittlerweile, Bro, heute, ich habe gesehen, Apache hat eine Single rausgebracht. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich hat Reezy auch eine Single rausgebracht. Ja, Luciano hat, Luciano hat bestimmt auch eine Single rausgebracht. Geisteskrank viel hat was. Ich habe heute nur gesehen von Jumper, so, auch Shoutouts an Jumper an der Stelle. Ich habe nur gesehen, wie er gepostet hat, so Happy Release an den. Das sind Sachen, die er, glaube ich, produziert hat oder mitproduziert hat oder bla.
Schon
Bro, viel. Er alleine als Produzent konnte sich selber zum Release, Happy Release Tag für mindestens 5 Releases, glaube ich, gratulieren. Mhm. Und das ist so, yo.
Ja, die Art und Weise, Musik zu konsumieren, ist halt einfach anders geworden. Und es hat einfach natürlich positive Aspekte, wie der Zugriff ist da, du hast die Möglichkeit, ich höre jetzt das, ich höre dann das. Ich muss gar nicht eine riesige Plattensammlung, CD-Sammlung, was auch immer dort haben. Das ist natürlich total schön. Ich entdecke neue Sachen. Der Algorithmus kann mir dabei helfen, meinen Geschmack zu definieren, bla bla bla. Aber er kann mich auch einschränken. Er kann mich wegleiten von, ich höre mir etwas wirklich mal bewusst an. Ja. Er leitet mich weg von, was ist eigentlich Cover, wenn es überhaupt noch eins gibt. Ja. Was ist mit den Texten, falls sie nicht sowieso nach 2 Sekunden anfangen und nach 6 Sekunden aufhören und sich dann wiederholen. Was ist eigentlich mit Video?
Ja.
Oder halt eben auch mit einem Albumkonstrukt, respektive mit einer tieferen Message.
Absolut.
Und was ich aber für mich auch, wenn ich dann diese, ich sag mal, negativen Gedanken habe als Musikfan oder eben ja auch ehemaliger Musikjournalist, dann schaue ich da immer drauf und denke so, ja, aber es gibt immer eine Antithese. Ich muss sie nur finden.
Yeah.
Irgendwo sind die MusikerInnen, irgendwo sind Bands, die es halt einfach noch
absolut,
so machen.
Absolut.
Und merke dann aber auch, ich finde es aber auch ganz geil, einfach mal den Song in meine Spotify-Playlist reinzuschmeißen und zu sagen, wenn ich das nächste Mal im Auto sitze, baller ich einfach nur Hits.
Auf jeden
auch
Fall.
Auch das ist geil.
Ich bin ja auch gar nicht... Das, was ich damit auch sagen will, ist gar nicht so ein oh mein Gott, die Zeit ist so schlimm. So, weil, ja, es gibt wahnsinnig viel, aber es gibt ja auch wahnsinnig viel geiles Zeug.
Definitiv, klar.
Also heute beispielsweise ist ein Soli-Album rausgekommen, worauf ich richtig Bock habe, mir das anzuhören nachher so. Und es gibt wahnsinnig viel geiles Zeug. Aber es ist wirklich, it's hard to catch up so. Ich habe heute gerade das Aminé-Album zum ersten Mal so im Auto angehört.
So
saugeil.
Boah, aber ich meine, das erste Drittel.
Übergeil.
Kein Song zu skippen. Generell glaube ich nicht, aber das erste Drittel ist so stark.
Überkrass. Aber ich bin jetzt so, ich habe es noch nicht ganz durchgehört. Ja. Ich bin jetzt gerade so, glaube ich, so zweite Hälfte, glaube ich, ungefähr. Und da ist so ein sehr ruhiger Song drin. Ich habe es halt im Auto gehört, deswegen habe ich jetzt nicht so krass auf Titel geachtet. Aber es ist so ein ganz, ganz ruhiger Song mit so einem krassen Piano-Sample, was schon so Bon Iver-mäßig klingt, so dieses Piano, so James Blake, Bon Iver-Type. So ganz ruhiger Beat, so in dieser eigentlich sehr Abtempo-Produktion sonst von dem ganzen Album. Und als ich gerade hier geparkt habe, so war so wirklich so blown away und war so, Alter, was ist das denn jetzt für ein Song? Und ich meine, das Album ist jetzt auch 3 Wochen vielleicht draußen, 2 Wochen, ich weiß es nicht. Ist schon
ja,
ein bisschen.
Ja, 3 Wochen, vielleicht sogar einen Monat schon.
Vielleicht sogar einen Monat. Ja. Und jetzt kam ich erst dazu zu hören. Und das ist so weird, aber es ist so, ich denke mir schon gerade so, lohnt sich das überhaupt, das noch zu hören? Weil ich meine, das ist ja schon 4 Wochen alt.
Ist ja schon alte Nachrichten.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber das, der Gedanke, also ja, ich verstehe, dass der
also kommt, nicht,
aber eigentlich darf der gar nicht
darf
kommen.
Darf der gar nicht da sein.
Voll egal
sein. Und natürlich, der ist auch nicht so stark da, dass ich so das verwerfe. Aber ich habe fast das Gefühl, dass Leute auch so dann so Alben, wenn die dann schon eine Weile draußen sind, irgendwann dann so den Moment verpassen, sich das dann doch anzuhören manchmal, weil es ist so, ja, jetzt ist ja schon alter Hut. So, und also ich habe das zum Beispiel, ein guter Freund von mir, Shoutouts Deezy an der Stelle, wir daten uns immer so ab, was wir hören, bla bla bla, dies, das. Und ich bin ja großer The Weeknd-Fan. Das mag jetzt wirklich basic klingen, aber ich liebe The Weeknd. Vor allem die letzten 3 Alben fand ich unnormal krass. So, dieses neue Album, gerade Hurry Up Tomorrow, das habe ich wirklich unfassbar oft gehört schon. Und ich war so, weil Deezy eigentlich auch krasser Fan davon, so von den letzten 2 Alben, also den 2 Alben davor war ich so, und hast du es gehört, hast du es gehört, hast du es gehört? Digga, der hat es immer noch nicht gehört. Und das ist so, ich weiß nicht, ob er es jemals tun wird. Weil es ist so, mittlerweile ist man dann so, warum sollte ich mir jetzt ein Album anhören, was schon alt ist? Weil es ist doch jetzt wieder was Geiles rausgekommen.
Ja, vielleicht ist das aber, ich will nicht sagen mit falsch und richtig, aber trotzdem, vielleicht ist es eigentlich der falsche Blick drauf. Weil vielleicht, ja, natürlich. Vielleicht sollte man es einfach nur hören.
Ich hab das, natürlich,
ich
hab klar.
Das, aber ich habe das letztens gehabt, ich höre gerne den Podcast vom, ich glaube, es ist der SWR, Meilensteine heißt er. Mhm. Die sprechen dort Alben, die sie als Meilensteine erachten. Okay. Oder beziehungsweise, wo Leute halt ganz häufig sagen,
international
bitte,
oder?
Ja, genau, international. Mhm. Und so, sprecht mal bitte über das Album. Das geht von Taylor Swift bis Metallica zu Eminem, Marshall Mathers LP haben sie letztens gemacht. Oder auch, und da komme ich gerade drauf, Dire Straits, Brothers in Arms, von 1985. Und mir hat ein guter Freund dieses Album mal zum Geburtstag geschenkt, weil es in meinem Geburtsjahr 85 rauskam und glaube ich sogar auch mit das erfolgreichste Album in Deutschland oder international gesehen war. Ne? Also so diese Idee von wegen, ach, zum Geburtstag was zu der Jahreszahl passt. Ja. Und dann habe ich mir das angehört und man kennt eigentlich so einen Song, den kennt glaube ich jeder, wenn man mal das Radio dann anmacht. Und der Rest sind aber auch Hits und die habe ich aber komplett verdrängt und ich habe es dann total toll gefunden, dass mir gerade dieser Podcast das nochmal wieder so vor Augen führt, beziehungsweise in die Ohren eigentlich, und sagt, guck mal hier, tolles Album, hörst dir doch mal wieder an oder hörst dir auch nochmal anders an, weil es kam 85 raus, ich meine, jetzt fast 40 Jahre später.
Auf jeden Fall, du hörst die Musik ja ganz anders.
Hörst du die Musik ganz anders.
Natürlich.
Und das ist total schön und ich habe das letztens auch gehabt, so. Und da finde ich dann auch wieder toll, dass die Musik so verfügbar ist. Du klickst dich so durch und bist so, oh, stimmt. Den Song, weißt du noch damals? Späti Berlin 2012 im Sommer, wir haben den Song gehört. Ja. Oder da war das, oder da war Heartbreak, oder da war super witzig, oder da war das mit Kumpels, oder ne, so. Und das finde ich das Geile an Musik, dass sie dich immer kriegt.
Auf jeden Fall.
Und dann finde ich es auch schön, dass sie immer verfügbar ist.
Ja. Wie gesagt, ich hate das im Endeffekt ja gar nicht. Es ist nur so, es hat sich eben vieles geändert. Und ihr werdet merken, ich komme jetzt wieder eigentlich zu dem Punkt zurück, wo ich eigentlich hin wollte. Und das ist, ich weiß gar nicht, wer das letztens zu mir gesagt hat. Da habe ich ein sehr langes Gespräch mit jemandem geführt. Und ich war so nach einer Stunde gefühlt, war ich so, aber was ich eigentlich sagen wollte, okay. Und dann sind, alle sind immer so, woher weißt du überhaupt noch, wo du warst? So.
Der berühmte rote Faden.
Ey, ich weiß nicht, warum ich das immer eigentlich behalte, aber ich hab's behalten. Was ich sagen wollte, ist dieses, bei dem ganzen Zeug, was rauskommt, braucht man meine Musik eigentlich?
Und das ist eine total tolle Frage, die du dir am Ende des Tages natürlich selbst beantworten musst. Aber ich glaube, viele Fans würden es natürlich mit Ja beantworten.
Ja, viele Fans, natürlich. So, ich als Fan von, was weiß ich wem, so, denke natürlich auch so, klar brauche ich ein neues Album von The Weeknd. Klar brauche ich ein neues Album von Tyler, the Creator. Klar brauche ich ein neues Frank Ocean Album. Aber
überhaupt mal ein Frank Ocean Album.
Aber was ist, wenn Frank Ocean das gar kein Frank Ocean Album mehr in sich hat?
Du meinst im Sinne von, er macht was komplett anderes? So nach dem Motto, ich wünsche mir den alten XYZ-Künstler zurück?
Nein, vielleicht hat er einfach nicht mehr die Source.
Du meinst gar nichts.
Vielleicht hat er einfach wirklich, ist er so, Bro.
Hat gereicht,
Digga. Ich habe Channel Orange, ich hab euch Nostalgia Ultra gegeben, ich habe euch Channel Orange gegeben, ich habe euch Endless, glaube ich, hieß das, gegeben, Blonde, I'm done. So.
Kann sein.
Und das wäre auch fair enough.
Voll. So. Ich finde, man muss einem Künstler oder Künstlerin auch immer zusprechen, eben mit der Kunst machen zu können, was er sie will.
Absolut. So,
weil darum geht's ja auch.
Absolut.
Und ich finde diese Diskussion über, das erste Album fand ich geiler und jetzt der Stilwechsel und so, finde ich auch vollkommen fein, weil du liebst natürlich das alte Album und wünschst dir, dass es irgendwie weitergeht, aber gleichzeitig ist es auch voll okay zu akzeptieren, dass es nicht passiert und man sich dann immer wieder so in diesem Zwiespalt befindet zwischen, na, dann kann ich ja das alte Album hören, aber gleichzeitig kann ich ja auch irgendwie gucken, ob ich was in dem Neuen finde oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Phase. Ich meine, man verändert sich ja auch äußerlich. Wäre ja auch komisch, natürlich, wenn wir alle so aussehen würden wie, weiß ich nicht, mit 12.
Absolut.
Oder
auch, wenn Trends natürlich geisteskrank immer zurückkommen.
Auch wenn ich gerade merke, dass ich wahrscheinlich so, wie ich gerade rumlaufe, auch mit 12 rumgelaufen.
Bro, du läufst wirklich schon lange so rum. Du läufst wirklich schon lange so rum.
Ey, es gibt nichts Besseres als ein Air Max 1 ohne Camouflage-Cargo-Short,
Bro. Ich schwör's dir. Also ich kenne kaum jemanden, der seinem Stil Stil so treu bleibt.
Ich habe halt das gefunden, was mir gefällt.
Ey, das mit leichten Nuancen. Ja, ich finde das ja auch total bewundernswert, ne? So zu sagen, so, ey, ich gebe einen Scheiß da drauf, so, weißt du, dass jetzt alle das machen. Das ist mein Stil, mit dem ich mich einfach wohlfühle, so. Und das ist einfach mein Ding. Das habe ich für mich gefunden, so. Und I'm a stick to that. Klar, man passt ja immer hier und da Nuancen.
Ja, und dann kommen auch mal noch ein paar Tattoos mit dazu.
Ja, oder ne? Dass man so mal mehr Schmuck trägt, mal weniger Schmuck wieder
kürzere,
trägt.
Kürzere, längere Haare.
Ja, so, aber ne, es kommen ja immer Sachen so, klar, ein bisschen dazu. So Trends sind ja, glaube ich, niemandem, der zumindest sich mit so Popkultur beschäftigt, sind, glaube ich, keinem von uns Trends egal.
Und können ja auch Spaß machen.
Übelst krass. Ne? Aber ich finde es immer geil, wenn Leute es schaffen zu sagen, irgendwann so dieses, das ist mein Ding einfach. Ich ändere hier und da ein bisschen vielleicht was ab, aber das ist so kind of meine Base.
Genau, eine Basis, weißt du, finden und darauf, ja, aufbauen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein musikalisches Ding, weil
auf jeden
14 Jahre hast du dir auch eine Grundlage geschaffen, auf die du zurückgreifen, ja, kannst. Wenn ich darüber nachdenke, wir haben uns, glaube ich, kurz nach Monty kennengelernt, mhm, das heißt rund um 2012 wahrscheinlich. Mhm. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, gibt es etwas, was seit 2011, seitdem du angefangen hast, Musik zu machen, bis heute gleich geblieben ist?
Ja, voll.
Was ist es?
Klar. Meine Kompromisslosigkeit. So, also dieses wirklich zu sagen, mit einem Song, mit einem Projekt einfach zu sagen, ich mache das jetzt genau so und es ist mir scheißegal, was der Rest dazu sagt. Es ist mir scheißegal, ob das besonders schlau ist, das so zu machen. So. Und es ist mir auch scheißegal, ob das irgendwie jetzt krass funktioniert. Und ja, vielleicht würde es so und so besser funktionieren, aber das ist die Geschichte, die ich erzählen will, auf die und die Art und Weise, und ich werde es so tun, by any means necessary, so, weißt du, um jetzt sehr doll zu zitieren natürlich und auch wirklich sehr krass Zitat, aber das ist das, was ich mir immer gesagt habe und deswegen auch bei, weil ich gesagt habe, das Major-Album ist das Einzige, womit ich hadere, das ist das Einzige, wo ich nämlich nicht so kompromisslos war. Das ist das einzige Album, wo ich eben war so, okay, vielleicht ist es schlauer, das so und so zu machen.
Weil du das Gefühl hattest, du musstest, weil jetzt, ja, Major, jetzt groß, jetzt noch mehr Verantwortung, andere Leute, die auch sich mit reinbegeben. Warst du vielleicht zu jung oder zu unerfahren?
Ich glaube einfach, dass nach diesem Monty-Album haben ja so viele gedacht, dass ich ein Superstar,
ja,
werde,
ja,
inklusive mir selbst, mhm, dass ich einfach dachte, wenn ich diese Kompromisse jetzt nicht eingehe, dann vertue ich hier eine Chance, was aus meinem Leben zu machen, blöd gesagt. Weißt du, weil ich war so, ey, ich habe diese Chance wirklich, und ich rede jetzt nicht davon, Star zu werden, reich zu werden, was weiß ich, aber ich habe die Chance, was aus meinem Leben zu machen. Das klingt so Coach Carter-mäßig. So,
ja, ne? Man muss es ja auch in einem Verhältnis sehen. Also ich glaube, viele Leute denken dann immer, du hast sofort so amerikanisches Level, was aus sich gemacht, Multimillionär, dies, das, wir sind, genau, immer noch in Deutschland, du machst deutschsprachige, natürlich, Musik. Na, also natürlich kann man damit Geld verdienen und erfolgreich werden, ja, aber was aus sich zu machen, bedeutet ja auch erstmal überhaupt, was anzupacken, was, ja, zu veröffentlichen, was hinzubekommen und,
nee, daraus
auch
schon
seinen Lebensunterhalt in einem guten Maße finanzieren
auf jeden Fall,
zu können.
Aber ich rede so von einem sehr guten Maße, weil das, was mir ja nachgesagt,
natürlich,
wurde,
gesagt,
war schon, der wird,
ja,
groß. Und mein Gedanke war einfach so dieses, Bro, ich habe nach dem Abi, so nach der Schule, habe ich einfach nicht studiert, keine Ausbildung gemacht, gar nichts. Ich habe gejobbt und habe gesagt, ich werde jetzt Rapper. So. Und hab das so kompromisslos durchgezogen, dass ich dann irgendwann so auch, so, weißt du, mein Bruder, der dann so sehr doll so war, so, bist du dir sicher, ist das so schlau, du wirst es nicht packen, andere Leute, die einem gesagt haben, du wirst es nicht schaffen, so, wie viele schaffen es denn schon irgendwie, bla bla bla, und dann irgendwann fängst du selber an dir zu zweifeln und du bist wirklich so, es ist so dieses Eminem 8 Mile Ding, so one shot, one opportunity, bla bla bla, dass du so denkst, so, ey, ich hab jetzt diese Chance irgendwie, dass ich nicht so scheiter, mhm, mit meinem Leben, und das muss ich jetzt halt nutzen. Und deswegen bin ich die Kompromisse eingegangen, weil ich gesagt habe, so, okay, Spielplatz ist vorbei, so Kindergartenzeit, ne? So Monty war halt so Spielplatz, das war so, klar, juckt, weißt du. Aber jetzt ist dann so, ey, du bist raus aus der Kita, jetzt Schule, so, ne? Graduation halt so, ne? So, es ist halt so wirklich so, okay, jetzt kommen wir dahin, dass alles, was du machst, auch einen Nutzen haben muss irgendwie und alles, was du machst, auch eine Möglichkeit bedeutet, obwohl natürlich Monty schon auch eine Möglichkeit bedeutet hat und der auch eine Möglichkeit war, ganz offensichtlich, aber das war so aus Versehen.
Ja, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aus Versehen im Sinne von, du hast einfach ein Album rausgebracht,
genau,
weil du einfach Bock hattest, ein Album rauszubringen.
Genau, ja.
Hast du mal drüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn du einfach nur ein Album rausgebracht hättest? Und es nicht so gewesen wäre, dass Universal bei dir angeklopft hätte und es nicht die Möglichkeiten gegeben hätte, dann auf dem Splash zu spielen.
Also du meinst, wenn Monty einfach so ein bisschen...
Wenn es einfach nur ein Album gewesen wäre...
Und es hätte jetzt nicht so viele gejuckt.
Genau.
Ich weiß nicht, wie, ob, in was für einem Maße ich weitergemacht hätte. Ich hätte auf jeden Fall natürlich weiter Musik gemacht, weil es ist einfach meine Leidenschaft. So, ich kann nicht keine Musik machen. So, das ist super schwer für mich.
Aber dann hast du dir doch schon die Frage beantwortet, beziehungsweise den Selbstzweifel. Du wirst weitermachen.
Ja, jein, aber vielleicht anders. Ich habe keine Ahnung, Mann. So, weil ich mag es, Musik zu machen. Aber ehrlich gesagt habe ich selbst jetzt seit ein paar Monaten, seit langem mal wieder so dieses, wann habe ich das letzte Mal so was produziert, recorded oder sonst was? Das ist jetzt Monate her. Das war bei mir, was weiß ich, wann das letzte Mal war, wo ich monatelang keinen Song richtig geschrieben habe, keine Produktion gemacht habe oder so. Ich bin wirklich gerade sehr disconnected von allem. Also das merke ich auch in meinem Konsumverhalten. Ich höre so gut wie keine Musik gerade so. Ich habe gerade so von dem Aminé-Album gehört und erzählt und so. Ja, natürlich höre ich hin und wieder Musik. Aber früher habe ich immer jede Minute genutzt, wo ich nicht selber Musik gemacht habe, Musik zu hören. Ich höre fast keine Musik mehr. Meistens Autofahrten. Ich höre Podcasts. So, ich höre wirklich keine Musik mehr fast. Ich spiele jetzt ein paar Wochen Splash und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich es auf so ein Festival soll.
Vielleicht ist es genau der Moment. Vielleicht ist es genau das, wo es dich wieder kriegt. Weil manchmal ist es ja nur so dieser kleine Zündfunken, der dann dieses Feuer wieder entfacht. Und wenn das nicht so sein sollte, vielleicht ist das dann auch vollkommen fair. Weil am Ende des Tages, du bist der Künstler, der über deine eigene Kunst entscheiden kann. Und das ist doch die schönste Freiheit, die man haben kann, oder nicht?
Ich habe neulich mit Berkan auch so irgendwann mal so vor ein paar Monaten auch so gesprochen. Das Zitat habe ich auch direkt in den Song verbaut, der halt noch nicht draußen ist. Da habe ich irgendwie so zu Berkan gesagt, so, ja, ich hab keinen Anspruch mehr an eine Karriere. So. Und dann hat er gesagt, so, das ist die beste Voraussetzung, meine zu starten.
Ja, Fakt. Ja.
So.
Wenn du es zu sehr erzwingen möchtest, klappen die Dinge meistens nicht. Und
das ist ja so von wo ich komme.
Ja, genau. Und das ist ein super schmaler Grat, weil man könnte dann ja im Umkehrschluss denken, nö, dann kann ich mich ja einfach auf die Couch setzen und einfach warten, bis das über mich hereinbricht. Ja. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Ja.
Also du musst schon...
Man muss schon was machen.
Um wieder den Basketballvergleich zu holen, du musst schon auf den Court gehen und den Ball werfen.
So. Klar, sonst triffst du ja nicht.
Richtig. Aber vielleicht, wenn du zu sehr erzwingen möchtest, der nächste Michael Jordan zu werden, wirst du es vielleicht nicht unbedingt.
Ja, genau.
Weil den gibt's ja auch schon.
Gibt's
und
auch
wo
schon.
Willst du dran kratzen? Also es ist immer genau. so ein schmaler Grat und vielleicht auch einfach so ein Ding so der eigenen Identität, der eigenen Einstellung und des eigenen Wunsches auch. Wo kannst du dich am besten andocken, ohne dass du dich damit verlierst?
Mhm.
Ne? Also schon investieren, aber nicht auf Zwang. Weil ich glaube, ganz, ganz viel passiert ja erst dann, wenn du positiv bist und Spaß hast. Und unter Zwang funktioniert Spaß
selten. Nee, gar nicht. Null. Und deswegen, ich weiß es gerade so. Ich bin so echt ein bisschen... Ich meine, ich habe jetzt zwei Alben rausgebracht. Einmal letztes Jahr, einmal dieses Jahr. Und das ist eigentlich eine Albumtrilogie, habe ich von Anfang gesagt. Das heißt, ein drittes bin ich mir und den Leuten noch schuldig.
Naja, und vor allen Dingen, du hast ja nicht nur Alben rausgebracht, du hast ja drumherum auch noch was konstruiert.
Ja.
Na, das Thema mit, du spielst das Album live für Leute, die dieses Album einfach auch noch gar nicht gehört haben, sondern jetzt gerade zum ersten Mal hören, wie eine postmoderne Release-Show eigentlich.
Ja, genau.
Irgendwie back to the roots, ey, kommt hier hin, erlebt das, hört es live, aber gleichzeitig auch in einer Form, wo Leute das in der jetzigen Zeit vielleicht als was sehr Avantgardistisches empfinden.
Jawohl.
So nach dem Motto, ich gehe eigentlich nur auf ein Konzert, um die Hits zu hören, mach bei jedem Song, egal wie schnell oder langsam, ist ein Moshpit, weil das ist ja ne, Deutschrap 20, keine Ahnung was, muss gemacht werden und dann gehe ich wieder. Ja. Danke, dass du mir Radiosongs gespielt hast sozusagen.
Ja.
Und du hast es umgedreht. Wie war diese Erfahrung auch? Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass damit einher auch sicherlich die Frage geht, so, checken das die Leute?
Ey, ich glaube, die Leute, die da waren jeweils, also ich habe es einmal beim Album Wintertat W habe ich es in Berlin gemacht und beim Album Francis habe ich es in Köln gemacht. Und die Leute, die da waren bei den Konzerten jeweils, waren schon so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so diesen harten Kern meiner Fanbase schon sehr dahin erzogen.
Ja, das glaube ich auch. Also die checken schon, was du so vorhast.
Genau, und ich glaube, die habe ich schon sehr doll dahin erzogen, dass die so sind, so, Bro, wir akzeptieren irgendwie, klar, es sei denn, du machst jetzt irgendwas total Menschenrechtsverletzendes oder irgendwie so, ne?
Ja, klar.
Aber wir akzeptieren jeden Style-Switch, wir akzeptieren alles einfach, wir akzeptieren es. So, wir lieben dich genau so für das, was du bist, und das ist ein Mensch, der sich ja auch entwickelt. So, und das appreciate ich auch unfassbar an meiner Fanbase so und vor allem an diesem harten Kern, dass die wirklich so, ich kann eine EP mit Lance Butters machen, die sechs Songs lang pur Negativität und Verbitterung und Hass und Auskotzen ist. Und dann die erste Single danach kann so gut in der Nacht sein, was einfach dann so schön klingt und positiv, lebensbejahend und was weiß ich. Und das kann ich back-to-back machen. Und meine Fans sind so geil. Wir checken das. Wir sind genau dafür hier so. Weißt du, weil ja auch HörerInnen sind ja auch facettenreich. Weißt du, so, keine Ahnung, du kannst dieselbe Person, die du siehst auf einem Drake-Konzert, kannst du auch zwei Wochen später bei einem Sia Gray-Konzert sehen. So, warum sollte die Person nicht zu sowas gehen können? Weißt du, so, das ist ja nicht so, also klar gibt's Leute, die einfach so eine Lane haben, that's it, so. Klar. Aber das sind halt auf jeden Fall nicht meine Fans. Wirklich, das appreciate ich sehr. Ich liebe euch. Dankeschön. Nee, aber wirklich, deswegen, die haben das schon sehr, sehr, sehr geil aufgenommen. So, also das war die Wintertat W-Show und das Album war ja auch sehr ruhig und sehr melancholisch und auch in der Vortragsweise ja total so, eher so getragen und so. Und das live zu spielen, ohne dass jemand ansatzweise weiß, wo geht dieses Album hin, und dann habe ich plötzlich da irgendwie Tim Schwerter, so, der Gitarre spielt, so was nie bei mir bisher passiert ist auf der Bühne, dass jemand Gitarre spielt und so auch Keys zwischendrin gespielt, bla, ist es so, okay, krass, das ist eine Art Smirnoff-Show, wie wir sie noch nie gesehen haben, so, weißt du, und die haben das so krass appreciated, also wirklich die Nachrichten, die ich danach bekomme, waren überkrass, so, also das hatte ich selten nach einem Konzert. Dann nach Francis, was ja genau das Gegenteil war, abnormal aggressives Album und wirklich auf die Bühne gekommen mit so 10 Jungs, alle mit Sturmmasken, ich inklusive, und dann so zum Drop so die Maske, hab ich die Maske abgezogen, die haben dann gemerkt, okay, krass, der steht da schon die ganze Zeit mit diesem Mob auf der Bühne, und dann habe ich die abgezogen, bin plötzlich Teil dieses Mobs, aber Teil, also der Performer dann, und da haben mir danach Leute gesagt, zum Beispiel, das ist die beste Show, die sie jemals von mir gesehen haben. So. Und obwohl die Leute nicht wussten, was passiert und keinen Song kannten. Bei Francis habe ich danach tatsächlich noch dann alte Songs gespielt, weil einfach das Francis-Album so kurz ist, das ist nur 40 Minuten lang, dass ich war so, okay, für 40 Minuten eine Show ist ein bisschen kurz. Deswegen muss ich noch ein paar alte Songs. Ein bisschen was anderes. Ja, lass noch ein bisschen alte Songs auch noch mit reinholen. So. Und das habe ich dann am Ende so als Zugabe, habe ich dann noch so, also eine sehr lange Zugabe, irgendwie 10 Songs Zugabe noch gespielt. Aber genau, das war so wirklich das genaue Gegenteil, aber die Leute haben es genauso appreciated. Also es ist tatsächlich wahnsinnig gut angekommen dafür, dass ich natürlich sehr skeptisch war, weil ich war so, ey, die Leute wollen natürlich mittlerweile noch mehr als früher genau wissen, was die da kriegen eigentlich bei Live-Shows.
Ne? Aber ich sag ja, Antithese.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist
es genau spannend, dass sie es nicht wissen.
Ja, und ich meine, ich war ja schon immer so ein bisschen eine Antithese in dieser Szene. Aber wahrscheinlich bin ich auch deswegen so müde davon, weil es ist sehr tough und sehr anstrengend, immer gegen alles und jeden und sich selbst kämpfen zu müssen. So, und immer wieder auch um seinen eigenen Platz so krass kämpfen zu müssen. Und den Sachen, die du machst, so eine Legitimation überhaupt selber einzufordern in dieser Szene. Und weißt du, das ist so, wenn du eine bestimmte Wave fährst, sage ich mal, und auch so bestimmte Regeln befolgst und natürlich dann auch die Streaming-Zahlen hast und natürlich auch den Erfolg hast und so, dann bist du gern gesehen auf den gängigsten Festivals und bla. Aber wenn du dich immer gegen alle möglichen Wellen und Trends und was weiß ich stemmst, und das mache ich ja noch nicht mal bewusst, es ist ja noch nicht mal so, ich will Anti sein, sondern es ist einfach nur, ey, das ist einfach, wie ich bin, das ist das, was ich mag, das ist die Musik, die ich machen will. Aber du musst dann halt auch überall diesen Platz eben einfordern, weil du passt eben nicht überall rein mit deinem Shit. Und das ist eben anstrengend. Dann auch sehr viel Reject, also sehr viel Abneigung zu erfahren und sehr viel auch zu erfahren, so, wir wollen dich aber hier aber auch nicht. Oder du gehörst nicht zu den Coolen oder du gehörst nicht zu denen und denen. Weißt du? Und dieses, ja, Es macht müde, es ist anstrengend.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen auch. Ich finde es beeindruckend, es dann aber trotzdem zu tun. Und nochmal darauf zurückkommt, hast du eigentlich eine andere Wahl?
Ja.
Es sein zu lassen.
Ja. Ich kann... Guck mal, ich wollte immer mit diesem ganzen Musik-Shit erstmal mich selbst verwirklichen, natürlich. Irgendwann bin ich dann aber auch dahin gekommen, dass ich liebe Popkultur, ich liebe aber auch Hip-Hop als Kultur. Ich wollte immer einen Teil dazu so beitragen. Ich wollte immer, dass es so ist, so, ey, das, was ich mache, hat ein Meaning auch, so ein Purpose in dem Ganzen. Es ist nicht einfach nur Datenmüll. Es ist nicht einfach nur 12 Songs und insgesamt, keine Ahnung, 140 Megabyte MP3s, so, weißt du? Sondern das hat irgendwie ein Gewicht, was ich da mache, auf irgendeine Art und Weise. Sei es, dass es vielleicht hier und da jemand inspiriert und was weiß ich. Und das ist eben genau das, was ich hinterfrage, ist so, bin ich überhaupt noch am Zug, diese inspirierende Person zu sein als Artist? Weil ich weiß, dass ich es auf jeden Fall zu so Zeiten wie Luft und Liebe, Raum und so etwas, da war ich es auf jeden Fall, weil das habe ich auch im Feedback sehr viel gehört und das haben mir auch Artists gesagt, die jetzt große Artists sind, die super bekannt sind, die gesagt haben, Bro, Luft und Liebe hat mich krass geprägt, Monty hat mich krass geprägt. So, keine Ahnung, Shoutouts an Edo Saya, der mir gesagt hat, irgendwie, dass der sein seine Abi-Prüfung oder so, über Monty irgendwas geschrieben?
Wirklich?
Ja, ja. Wild. Also wirklich ganz absurde Sachen. Ne? So, und wirklich Artists, die ja gestandene Artists sind, die mir sagen, du warst eine Inspiration für mich. Und ich bin jetzt so, bin ich überhaupt noch an diesem Punkt, als Artist diese inspirierende Person zu sein? Und habe ich noch dieses Gewicht? Hat das alles noch so ein Meaning? Also leiste ich einen Beitrag zu dieser Culture überhaupt noch? Leiste ich da noch einen Beitrag? Oder ist es mittlerweile, was ich mache, wirklich nur noch Datenmüll? Das ist das, was ich hinterfrage, ganz ernsthaft. Weil ich weiß ja, was jetzt, wer diese Leitfiguren sind im Business. Das sind Leute wie Paschanim so, weißt du, der einfach, Bro, alle wollen so klingen wie er. So, alle diese Youngins wollen klingen wie er. Das sind jetzt Leute wie Chiago. Weißt du? Das sind die Leitfiguren gerade. Ich war vielleicht auch nie diese große Leitfigur, wie es dann mal ein Casper war, ein Materia war, ein Rin war, Crow, bla, aber vielleicht eine Stufe niedriger war ich auch dann für einen anderen Schlag, Leute, das. Und jetzt gerade bin ich an so einem Punkt, bin ich überhaupt noch, ist es überhaupt noch vonnöten, das, was ich mache? Und ich finde, alles, was man macht, muss erstens, musst du selber den Drang spüren, zu sagen, so, das muss ich machen. So, also ich kann gar nicht anders. Und es sollte auf jeden Fall ja irgendwie was beitragen zu dem Ganzen und nicht einfach nur irgendwie einfach nur da sein. Einfach nur so, zu viel ist es einfach nur da.
Jemand, der dich sehr inspiriert hat. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wo man hier Sachen in die Kamera halten kann. Kann ich mit einer Hand aber so schlecht, weil es ein Jersey ist, nämlich dieses wunderschöne Jersey mit der Nummer 8 der Lakers hinten drauf. Kobe Bryant ist eben nun mal Kobe Bryant. Mhm. Es ging ja sogar so weit, dass es dir unfassbar wichtig gewesen war, eigentlich in die USA noch zu reisen, um Kobe Bryant noch live spielen zu sehen, was dann aber leider nicht funktioniert hat. Ich schmeiß dir mal das Jersey kurz einmal rüber.
Ich wollte tatsächlich damals zu seiner Farewell-Season, habe ich sehr, sehr, sehr lange damit wirklich mit dem Gedanken gespielt, dahin zu fliegen und mir halt ein Spiel anzugucken, aber ich habe gar nicht nach Preisen geguckt. Ich war auch, glaube ich, dead broke zu dem Zeitpunkt.
Okay, so, dann wäre es schwierig geworden.
Glaub. Weißt du, welches Jahr das war, die Farewell-Season?
Oh, nee, habe ich nicht im Kopf gerade. Habe ich gerade nicht im
Kopf. Es müsste so 2016 rum irgendwas gewesen sein.
Schreibt's in die Kommentare.
Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte damals gar nicht das Geld, nach L.A. zu fliegen. Und ich glaube, auch Tickets waren ungefähr so erschwinglich wie eine Eigentumswohnung in Berlin. So.
Wahrscheinlich, ja.
Und deswegen, ne, natürlich nicht passiert so, aber ich meine, deswegen war ich jetzt 2023, ja, 23 oder 22, keine Ahnung mehr, war ich aber in L.A., um wenigstens mal LeBron James spielen zu sehen, weil ich war so, ey, klar, Kobe Bryant ist meine iconic Figur der NBA und so ein Kindheitsheld und bla. Aber LeBron James ist ja, da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren, so, das ist schon der generational Spieler, der generational NBA-Star unserer Generation. Na, ey, du hast gedacht, ich mache die Goat-Diskussion auf?
Nee, lass mal nicht.
Wir können. Weil ich weiß genau, was deine. Ja. Ich weiß doch genau, dass es Jordan ist.
Ja, natürlich.
Und deswegen, ich mache das gar nicht erst. Weil
nein, aber es ist doch vollkommen
fair. Meine Meinung ist nicht Jordan.
Ich finde diese Goat-Diskussion immer lustig, eigentlich. Ja. Also man kann sie sehr verkopft führen und natürlich kann man sie auf unterschiedliche Dinge basieren, weil du kannst dir Statistiken angucken, dann musst du aber auch wieder mit einbeziehen, dass sich das Spiel auch verändert hat, dann gibt's immer diese Diskussion und auch da wieder Last Dance. Ich find's geil, wie Kobe auch gesagt hat, yo, Leute haben mich gefragt, wer würde gewinnen one on one, ich gegen MJ, und ich habe den Leuten immer gesagt, so, das, was ihr von mir seht, hab ich von MJ. Ja. Und ich finde, damit ist dann auch schon ein Punkt gesetzt. Okay. Und ich habe Kobe Bryant auch immer geliebt, ihn immer zocken gesehen und mir das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Aber Kobe ist gar nicht der GOAT für mich.
Und LeBron aber auch, aber trotzdem.
Also Kobe ist so mein GOAT.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber für mich ist die GOAT-Diskussion dann aber eher nochmal eine emotionale.
Genau.
Wer hat mich am meisten abgeholt?
Emotional.
Und da käme sogar tatsächlich noch vor LeBron, käme für mich tatsächlich sogar noch ein Shaq.
Okay, ja, check ich.
So, aber check das ich. Ist ganz persönlich, ja. Und eben durch die Emotionalität, wann ja. bin ich wie bin ich mit Basketball aufgewachsen? Was war es genau?
Mhm.
Und deswegen, ich verfolge solche Go-Diskussionen eher mit einem Grinsen. Ich weiß, ganz viele Leute machen das krass verkopft. Die sind dann auch so
ganz sauer.
Was ist mit Larry Bird? Was ist mit Magic Johnson? Ja. Was ist mit, ne? Und so.
Und dann auch so mit diesen ganzen Statistiken, so nicht so Points per Game, sondern True Points per Game.
Ja,
so
genau.
Da bin ich wirklich
ein Und dann runtergerechnet auf die Minuten, die ein Spieler noch gespielt hat.
Ja,
in welcher Konstellation. Ne? Was wäre Michael Jordan ohne Scottie Pippen und Dennis Rodman gewesen?
Was ich einfach so bei James so krass finde, was man ihm einfach mal geben muss. Und ich finde es frech, wenn Leute das einfach nicht sehen wollen, ist so, wie verdammt lange
definitiv.
Der auf einem Level ist.
Ja,
also, und wenn Leute dann auch immer sagen, der zieht doch nur noch Teams runter und so, ist so, nein, der zieht Teams nicht runter. Alleine LeBron James ist immer noch ein so krasser Magnet für andere Spieler, für Ticketverkäufe, für was weiß ich. Also die Lakers sind, guck mal, als die Lakers rausgeflogen sind jetzt in der ersten Runde der Playoffs, da sind ja die Einschaltquoten einfach halbiert worden. So, halbiert.
Spricht ehrlicherweise aber auch nicht unbedingt für die NBA und ihre Art und Weise Marketing zu betreiben.
Natürlich nicht.
Weil natürlich jetzt gerade auch stand jetzt OKC Pacers in den Finals.
Ja.
Woran sich nicht viel ändern wird, weil das sind die Finals.
Ja, ja.
Aber OKC gegen Pacers, die Leute sind so, ja, irgendwie juckt. Aber an dem Stand, wo wir jetzt gerade stehen, ist es ein wahnsinnig gutes Final.
Aber ich bin ehrlich, ich habe kein Finalspiel bisher gesehen. Ich bin tatsächlich Halbfinale einfach ausgestiegen. Es ist so krass.
Allein das erste Spiel.
Ja, ich glaube, es ist ja, glaube ich, ein Punkt nur Differenz. Ne, haben Pacers gewonnen. So. Mhm. Ich verfolge natürlich alles immer so ein bisschen. Aber die Sache ist wirklich, ich bin einfach so basketballtechnisch. Weißt du, ich gucke jedes Lakers-Spiel, jede Saison, auch egal welche Saison. Ich habe auch die Lakers-Spiele geguckt, als der größte Star noch so Brandon Ingram war, so als er noch nicht so gut war, weißt du? Also ich habe wirklich, Digga, ich habe Swaggy P mir angeguckt, ja? So, weißt du, ich habe mir jedes Lakers-Spiel gucke ich mir an.
Ja, sprich für dich.
So, ne? Also ich bin nicht nur da, wenn es gut läuft.
Du bist kein Erfolgsfan. So wie jetzt alle plötzlich wieder Pacers-Fans sind oder Knicks-Fans geworden krass, waren.
Ne? Ja, nee, ich finde Knicks noch krasser fast, weil so Knicks war ja schon auch so, also Knicks ist ja eigentlich so von so einem Standing natürlich so LA kind of.
Ja,
weil,
Boston, ne, Knicks, LA.
Genau, weil als Knicks auch eine krasse Historie hat und ich meine, es ist einfach New York so, weißt du, also da sitzen auch mal Stars courtside so. Aber wirklich, wie lange war so, hat niemand jemals über die Knicks gesprochen? Hat so jemand mal irgendwie in deinem Feed gepostet? Ich gucke mir gerade Knicks-Spiel an.
Nee, überhaupt
gar
nicht.
Gar nicht. Aber nee, dann auf einmal.
Seit Ende Ewing nicht mehr.
Ja, so. Und auf einmal alle so, oh, Jalen Brunson und bla bla bla. Und krass.
Aber hättest du es nicht zugetraut?
So, chillt mal, Alter.
Was? Hättest du es dir nichts zugetraut, so weit zu kommen? Ich nicht. Ich sag dir ehrlich, ich habe gesagt, er ist ein gutes Team, aber ich traue es ihm nicht zu.
Also ich habe
mich dann aber auch gefreut.
Seit dem ersten Sieg über Boston, wo die so, keine Ahnung, was für ein 20, 30 Punkte Deficit aufgeholt haben, war ich so, Alter, die kommen in die Finals.
Ich hätte schwören können, Jason Tatum dreht das Ding noch. Aber
ja gut, aber das ist ja dann.
Ja, aber ich, und das ist so mein Punkt irgendwie, ich habe es ihnen nicht zugetraut und als sie es dann gepackt haben, war ich so, oh, okay, weil dieser aus meiner Sicht so Underdog-Moment und dann schaffen, das hat mich dann total gefreut.
Ja.
Dann war ich auch so, boah, ich hoffe, New York packt's dann gegen die Pacers.
Ja.
Und mag aber diese Paarung total gerne, weil es halt mal eben ein bisschen was anderes
ist. Bisschen was anderes ist klar, natürlich. Also ich hätte mir krass die Timberwolves gewünscht in den Finals, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wäre fair gewesen auf jeden
so,
Fall.
So, auch wenn sie natürlich die Lakers rausgeschmissen haben. Aber so Anthony Edwards in den Finals zu sehen, hätte mich schon sehr gefreut. Auch wenn echt viele den haten. So, ne?
Also er hätte in der Zwischenzeit auf jeden Fall weniger Kinder in die Welt setzen können.
Oh Gott. Anderes Thema?
Shoutout. The Ant-Man.
The Ant-Man. Aber ich liebe seine Attitude als Spieler.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Wie kann ich die nicht lieben als Kobe Bryant-Fan.
Ja, das stimmt schon.
Weißt du, so this is the closest we've been to Kobe Bryant, glaube ich, so seit...
Statement.
Also so von der Attitude. Mhm. Nur von der Attitude. Mhm. Aber vielleicht auch vom Talent, ich weiß es nicht. Aber es ist... Ey, das ist endlich mal wieder ein Spieler, der auch wirklich so wieder so richtig Eier hat. Auch Leute scheiße zu finden und auch so mal so sich selber als der Geilste zu sehen. Weil das ist so, weißt du, ich meine, LeBron hat ja auch, ich glaube, LeBron hat sich auch schon immer als der Beste gesehen.
Natürlich. Der hat auf jeden Fall auch Attitude, aber die ist massenkompatibler gewesen.
Die ist massenkompatibler gewesen und ich liebe LeBron wirklich.
Und, Entschuldigung, man muss auch sagen, LeBron hatte dann auch irgendwann durchaus ja auch schon den einen oder anderen Ring. Den hat Anthony Edwards halt noch nicht.
Ja, erstmal so. Ist echt am Anfang so.
Ja, aber, ne?
Und man muss da auch sagen, für den ersten Ring und den zweiten musste LeBron ja auch, muss er auch umziehen. So, ne? Also dafür muss er schon mal so einen Umzug so daneben anrufen, ja, und sagen, ja, so, yo, ich glaube, ich brauche hier ein paar Superstars an meiner Seite, so, ne? Da musste er auch schon zu FC Bayern München traden, so dafür. Muss man ja ganz ehrlich sagen.
Aber wer ist so ein Kobe? Hat dich sein Spiel oder ne, die viel zitierte Mamba-Mentality dann auch als Künstlerart zum J inspiriert?
Es wäre jetzt ein bisschen farfetched, so, ne, zu sagen, so, ja, klar, natürlich. Aber unterbewusst hat ja alles irgendwo auf uns einen Einfluss eigentlich. Und klar, unterbewusst, Bro, keine Ahnung, alles, was ich ja konsumiert habe, so als in diesem sehr, so sag ich mal, sozial Einfluss, so empfindlichsten Jahren eines Lebens, und zwar halt in den Teenagerjahren, weißt du, wo du ja wirklich alles aufsaugst wie ein Schwamm, so, weißt du, sei es Musik, Gaming, was auch immer. In der Zeit natürlich, da war ich ja full on Kobe Bryant Fan und hatte Poster in meinem Zimmer hängen und was weiß ich. Und natürlich diese Attitude, das ist etwas, das habe ich so natürlich aufgesaugt. Das ist ja wie, keine Ahnung, als ich das erste Mal 8 Mile gesehen habe, so, da war ich genauso, war ich so, ey Mann, ich kann jeden battlen, Alter, und ich bin...
Ich würde voll gerne wissen, wie, ob so die Buspreise bzw. Verkäufe von Bustickets so nach oben geschnellt sind, weißt weil du? Alle so hinten im Bus sitzen wollten.
Hier kann man bestimmt richtig gut Texte schreiben. Week ey, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie einen Text ganz hinten im Bus geschrieben, wegen 8 Mile. Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall. Bro, es ging so weit, als Eminem ja so, ne, so Marshall Mathers LP so hot war, so einfach, dass ich war neidisch auf meinen besten Kumpel damals, Alex. Der ist Russe, so. Ich war neidisch. Ey, das klingt crazy, ja. Ich war neidisch darauf, dass er weiß ist. Weil wenn er sich die Haare blond färbt, dann sieht er aus wie Eminem.
Shit.
Es ist richtig Stan-Shit, ne?
Wäre jetzt auch nicht so, als ob du nicht im US-amerikanischen Hip-Hop genug Vorbilder gehabt hättest, die schwarz
natürlich,
sind.
Natürlich. Aber Eminem war einfach mein... also das war mein Einstieg in Hip-Hop und das war vor allem auch so mein... Also ich habe vorher schon auch natürlich Hip-Hop gehört, aber es war so der erste Artist, den ich so richtig... Also wo ich mehr wissen wollte als einfach nur, yo, coole Single, sondern wo ich wissen wollte... Was hat der für Tattoos? Wo kriegst du diese Detroit Cap her? So, wie heißt der Song? Wo hat er noch ein Feature jetzt rausgebracht? Da und da. Also das war der erste, wo ich mir dann so Bravo gekauft habe, um das Interview zu lesen, wo er über die Beziehung zu seiner Mutter erzählt.
Mhm. Aber ist halt auch genau so. Die Zeit und er war einfach überall, es war omnipräsent.
Auf jeden Fall.
Natürlich auch dann in der Zeit, wo man halt eben nicht den Zugang zu allem direkt haben
genau.
konnte.
Ne? Genau, und das war ja...
auch noch, wie Marshall Mathers, also ein Kumpel von mir hat die damals gekauft, die ist über die Sommerferienreihe umgegangen. Jeder hatte die mal eine Woche lang und dann war das aber so... jeden Tag hören, Lyrics lesen, Booklet gefühlt auswendig lernen, weil wenn du sie weitergeben musst, hast du es erstmal dann nicht.
Hast nicht so. Mehr.
Und deswegen, also ich habe auch da wieder, ne, Shoutout an den eben besagten Podcast, als die Marshall Mathers LP behandelt haben, die spielen dann immer so Versatzstücke von den Songs ein.
Yeah.
Da kommt der Beat, er fängt an zu, ich kann das immer noch auswendig. Ja, und ich meine so Eminem-Songs auswendig. Ist schon viel Text.
Safe.
Ja, muss man sich eigentlich merken. Das ist schon krass
prägend. Also ich kann Kim nicht auswendig, sage ich ganz ehrlich.
Ja, gut.
Weil den habe ich echt nicht so oft gehört.
Ja, es gibt ein, zwei Songs, die habe ich auch nicht so aktiv gehört. Natürlich hat man dann bei diesen wahrscheinlich, was waren es immer, so im Schnitt 16, 17 Songs
pro Platte. Ja.
Da hat man schon andere Sachen gehört.
Ich glaube wirklich, Marshall Mathers LP hat so, ich glaube schon so 19 Songs.
Inklusive Skits, ja.
Ja.
Steve Berman und so. Wir kommen jetzt zu was anderem, was du auf jeden Fall, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, immer sehr gefeiert hast. Dann haben wir mal das Thema Turnschuhe hier. Und zwar, jetzt kein Kobe, ne?
Aber
Jordan 6 Infrared.
Ja.
Hier nimm
mal. Ich hab den tatsächlich neulich meinen wiedergefunden.
Echt? Ich dachte, du hättest die alle verkauft in der Zwischenzeit.
Ich hab den tatsächlich nicht verkauft, weil ich es nicht übers Herz bringen konnte. Weil ich habe ja das Problem gehabt, dass meine Füße irgendwann nochmal gewachsen sind. Oder ich kann's, also es gibt zwei Arten, wie ich es mir erklären kann. Entweder ich habe so ein bisschen diese Hohlfußstellung gehabt, so, weißt du, diese, ne? Das so quasi so ein bisschen nach unten, weißt du, so.
Und dann, soll ich hier einen Stift und einen Zettel gehen, um das
du weißt, was ich meine. Du kannst dir das so vorstellen, ne? Und dass dadurch der Fuß quasi größer ist, also mehr Länge dann halt einnimmt. Ich bin einfach an alle meine Sneaker, die ich noch in Größe 45 hatte, bin ich irgendwann vorne rangekommen. Deswegen musste ich mir alle meine Sneaker dann ab sofort in 46 holen. Und das hat natürlich für meine ganze Sammlung bedeutet, ich kann keinen mehr tragen.
Ja, das ist scheiße.
Und dazu gehörte der.
Ja. Aber du hast ihn nicht weggegeben.
Ich habe den nicht weggegeben, weil bei dem wirklich, ich war so, ey, vielleicht wird mein Fuß ja wieder kleiner. Dann kann ich den wieder tragen. Ich mein, wirklich, es ist diese, Hoffnung ist irgendwie da, dass ich den irgendwann wieder rocken kann. Ja. Weil wirklich, ich finde den 6er Infrared wirklich, ich weiß nicht warum, aber der ist der geisteskrank.
Aber warum?
Ey, ich weiß es nicht. Guck dir doch mal bitte diese Colorway an, ja? Ich find's so krass. Ich find so wirklich dieses All Black und dann so dieses Infrared einfach. Ich find das geisteskrank. Ich find wirklich, das ist so ein schöner Schuh. Und das ist für mich wirklich auch so der, das ist so mein Goat eigentlich. Jordan Sneaker. Es war sehr lange tatsächlich der 5er Raging Bull, den ich dann irgendwann mal so nachgekauft habe für viel zu viel Geld. So, aber jetzt so mittlerweile so, wo ich auch mittlerweile tatsächlich so ein bisschen aus dem Jordan-Ding auch raus bin, so ich habe, was habe ich denn so an Jordans noch mit jetzt meiner aktuellen Schuhgröße?
Die sich hoffentlich nicht so schnell wieder erinnern.
Die sich hoffentlich. Ich hab den 1er Low, oh Gott, du wirst es sagen können, welche wie der Colorway heißt, mit dieses so Babyblau-mäßig, dieses UNC. Universe, hä? UNC, den UNC,
ja, genau University, ja.
Den habe ich, dann habe ich so einen 4er, das ist aber so ein neuer, der rausgekommen ist, in All White, und der hat so rot, aber so Metallic-rote, das gab es dann auch in Grün-Metallic, glaube ich, und so etwas.
Metallic Red, ja.
Genau, den. Und dann hier hieß der irgendwie Old Love, New Love, der Air Jordan 1er.
Ja, gibt's
ein genau, Pack. Genau, dieses Pack, das habe ich auch noch. Mhm. So, aber das sind die einzigen, die ich habe. Tatsächlich den Old Love, New Love, den habe ich mir auch ein bisschen teurer dann so nochmal geholt, in 46 dann. Weil das war so einer, als ich damals bei Snipes gearbeitet habe, kam der gerade raus. Und ich habe halt 400 € Basis da gearbeitet. Ich hatte immer so pro Monat Geld für einen Sneaker. So. Aber der hat ja doppelt so viel gekostet, weil es war ja ein Pack. Ja, ein
Doppelpack, genau. Ja.
Und ich war so, ich werde mir das Pack einfach nicht holen können, weil ich kann mir nur einen leisten pro Monat. Und dann war ich, klar, ich hätte natürlich einen Monat dann keinen holen können, aber das war keine Option für mich.
Das ist richtig, ja, stimmt. Da funktioniert die Mathematik nicht.
Genau. Und dann war ich so überkrass neidisch auf meinen Homie damals, der auch da gearbeitet hat, der sich dann so dieses Pack geholt hat. Und ich war so, boah, Alter, du hast einfach dieses Pack. Boah, so krass. Du kannst heute den tragen und morgen den.
Oh, krass, der Sechser, den du gerade in der Hand hast, ist nicht der letzte Retro, das ist der vorletzte Retro. Der hat leider noch einen Jumpman hinten drauf.
Ja.
Ich habe mir den letzten aber nicht geholt, weil ich den viel zu wenig getragen habe und dann gesagt habe, so, ja, nee.
Sieht auch wirklich.
Aber auf der anderen Seite ärgere ich mich mittlerweile so ein bisschen, weil Nike Air Branding ja dann doch nochmal OG as OG gets ist und nicht Jumpman. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, es im...
Was sagst du denn zu dem?
Warte kurz, aber es könnte ja auch sein, dass der bald dann auch vielleicht mal wiederkommt.
Ja.
Würdest du ranholen dann? Ich meine, nächstes Jahr ist 2026.
Vielleicht.
Wir können ja alle wunderbar rechnen. Das wäre Jubiläumsjahr vom
Jordan 6. Ja, also ist für mich definitiv eine Überlegung wert. Aber ich bin ja gerade so nicht drinne. Ich verpasse jedes Release. Du müsstest mir Bescheid sagen.
Das kriegen wir hin.
Ja, bitte mach das mal.
Ich persönlich, weil du mich ja gerade gefragt
wirklich,
hast, Championship-Schuh, Michael Jordan, allein das ist ja schon einfach die Story.
Mhm.
Ja? Und auch aus wahrscheinlich ähnlichen Gründen wie dein war der Sechser für mich auch immer einer der besten, gerade auch der Infrared. Also ich habe zwar den White Infrared mehr getragen als den Black Infrared, aber trotzdem wahnsinnig guter Schuh.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich den aus der Box hole und ihn mir anschaue, denke ich so, das ist der beste Jordan aller Zeiten.
Das ist so schön.
Es ist für mich aber nicht der Sechser. Also der Sechser kommt bei mir erst auf Platz 4.
Ich bin kein Sechser-Fan sonst. Es aber ist nur der Colorway.
Das, da gebe ich dir vollkommen recht, beim Schuh trotzdem auch, weil ich auch irgendwie so die Story von Tinker Hatfield dahinter, wie er designt hat, plus er hat ihn halt eben nur mal getragen, als er die erste Championship gewonnen hat.
Ja.
Das kommt halt einfach alles da tragend hinzu. Ich mag ihn immer noch wahnsinnig gerne und wie gesagt, wenn ich es gerade sehe, ärgere ich mich doch ein bisschen, dass ich den letzten nicht gekauft habe. Vielleicht ist es aber auch mal ganz gut, dich andauernd irgendwie jeden Retro zu kaufen. Eine Sache, die auch einen Punkt hatte, Supreme Five Panel Heads. Und ich möchte da auf einen ganz besonderen Moment hinaus.
Ja.
Vielleicht kannst du es dir schon denken.
Ja, komm.
Crocstar zum J.
Ja, Bro.
Die Tour. Supreme, ne?
What about that shit?
Man erinnere sich, Crow bringt Easy raus, Supreme Heads, Beanies bei Mädchen, ne, KH-Beanies, so Air Max 90, Hot Pants, Riesending natürlich. Ehrlicherweise hatte er die ganzen Supreme-Sachen aber jetzt nicht aus seinem eigenen Bestand, sondern es gab ja durchaus ein paar andere Leute, die ihn
damit
unterstützt haben.
Ja.
Trotzdem natürlich in der Wahrnehmung ein Riesending auch.
Ja, klar.
Und gerade diese Zeit, Crocstar zum J, und ich fände es viel schöner, wenn du die Geschichte erzählst, weil sie ist ja nun mal eben deine, aber aus meiner Wahrnehmung natürlich heraus, da gehen drei Freunde auf Tour und plötzlich stellen sie fest, einer von denen wird ein fucking Superstar innerhalb von Sekunden.
Mhm.
Was war da los?
Erstmal kurz Side Fact.
Ja.
Ich war vor einem Monat, 3 Wochen, das erste Mal in meinem Leben in einem Supreme Store.
Echt?
Ja, hier in Berlin.
Und wie war's?
Ey, underwhelming.
Von findest du? Das ist doch voll der schöne Store.
Ey, der Laden ist schön.
Ja, oder?
Der Laden ist schön, aber ich dachte immer so, ist irgendwie exklusiver. Weißt du, ich dachte.
Ja, nee, das Ding ist so. Das Ding
also, es ist ja einfach ein Streetwear-Store. So.
Ja, klar. Also, bei der Größenordnung, das war dann schon.
Nee, aber ich meine nicht im Sinne. Es war für mich einfach sehr viel mehr Mythos. Ich glaube, das ist wie Leute sich das Berghain vorstellen.
Ach so, meinst du das? Ja, das konnte ich mir auch. Ja,
so, ich war noch sagen. Nie. Ich war zwar auf einem Konzert im Berghain, aber ich war noch nie so auf der Party da. Und ich glaube, auch wenn ich ins Berghain so auf eine Party gehen würde, wäre ich so.
Du wirst dann nach einer halben Stunde wieder raus.
Also so doll ist das jetzt ja gar nicht.
Ja, das hat ja aber auch viel damit zu tun, ob es dein Musikgeschmack dann ist oder nicht. Das darf man auch nicht vergessen.
Klar.
Ich weiß aber, was du meinst.
Ja.
Aber ja.
Also ich bin halt immer, wenn ich am Supreme Store zum Beispiel in London vorbeigelaufen bin, war halt immer eine geisteskranke Schlange dran. So.
Das hat man heute aber auch immer noch manchmal.
Und genau, und da war zum ersten, da war halt keine Schlange da und ich war so, ey komm, ich geh jetzt mal in Supreme Store.
Wichtigste Frage, hast du was gekauft?
Nein.
Hast du den Supreme-Sticker mitgenommen?
Ich habe noch nie was von Supremes besessen. Einfach.
Ja, aber die Überleitung ist ja auch genau die zu Crocs.
Gar nichts. Ich habe niemals was von Supreme besessen. Ich glaube damals, ich war damals auch, als das so ein Hype hatte, Supreme, und auch so gerade so mit Crow und bla, dann so in Deutschland und so. Ich meine, der hat den Hype natürlich nicht in Deutschland begründet.
Nee, aber
der hat ihn
laut geworden.
Er hat ihn sicherlich nochmal multipliziert.
Auf jeden Fall.
So, ne? Das Ding ist, da war ich so broke, dass da kam für mich, das kam für mich nicht mal ansatzweise in Frage, mir was von Supreme zu kaufen. Und ich glaube, weswegen ich dann auch so das dann so fast schon so ein bisschen gehatet habe, ist einfach Neid gewesen, dass ich einfach das Geld nicht hatte. So, ich meine, das ist ja ganz normal, so, dass so als so junger Typ irgendwie dann einfach so bist du, ich kann es mir nicht leisten, dann finde ich euch halt alle blöd.
Er ist einfach zumindest dann.
Ja. Ist ja einfach, ja, ja, ne? Aber ja, das ist ja so einfach, so diesen die blöden Bonzen. So, dann trage ich halt meine selbstbemalten T-Shirts, so. Scheiß auf euch, ich mache mein eigenes Ding, so, weißt du?
Hat ja auch funktioniert.
Hat ja auch, ne? War ja auch cool, so. Aber ja, ey, das war damals auf jeden Fall so, also das so mitzuerleben, wirklich so hautnah, wie da jemand neben dir wirklich literally zu einem fucking Superstar wird.
Das ist ja eigentlich auch fast während der Tour ja eigentlich passiert,
nee, nee, oder? Vorher.
Ja?
Das war als die Tour...
dann hatte sich zumindest, er hat es gar nicht so groß angelegt.
Und genau,
dann
hat so war das.
Ja, so.
Wir hatten die Tour schon geplant, Crow war als Opener und Supporter gedacht, so. Und dann kam halt Easy raus und The Rest is History, so, und dann war die Tour plötzlich einfach ausverkauft innerhalb von,
und
ich glaube, einer Woche oder zwei.
Und er war nicht mehr Support Act.
Nee, und dann war er der Headliner natürlich. Da war es so, ey, komm, es macht ja jetzt keinen Sinn, den als Ersten spielen zu lassen, wenn 99% seinetwegen da sein werden. So, ja. Das ist ja Quatsch. Plötzlich alles ausverkauft. Und ey, also ich glaube, so der... Das, wo sich so die Parallelgesellschaft zwischen Rockstar, der ja mit auf Tour war, so Arzt J, mir und Crow, so diese Parallelgesellschaft wirklich so am meisten aufgezeigt hat, war, dass wir so ein Off-Day hatten und Crow hatte ein Festival-Booking, glaube ich, so einfach während der Tour noch so an diesem Off-Day irgendwo in Österreich. Oder so Pre-Festivals mäßig, es war ja eigentlich so im Frühjahr so alles oder so Frühling. Und dann hat die Booking-Agentur gesagt, so, ey komm, dann bevor ihr jetzt an dem Tag dann so nix macht, hättet ihr auch Bock, einfach eine Show zu spielen, noch so in der Nähe da irgendwo. Okay, gut, dann gibt's halt eine A-Z-J Rockstar-Show während dieser Tour in Ingolstadt. Wirklich, der Tag, es hat unfassbar geregnet in Ingolstadt. Natürlich war das einfach so, keine Ahnung, ein Viertel vielleicht voll dann so. Und die linke Box hat nicht funktioniert, auch so die Bassbox links hat nicht funktioniert. Der Soundmann, der vor Ort war, war unfassbar bocklos. Der sollte so ein Intro während Rockstars Set spielen. Also so während die so auf die Bühne gehen, sollte das Intro vom Soundmann kommen, weil halt noch keiner auf der Bühne ist. Und dann sollte er es abspielen, dann kommen die alle auf die Bühne, fangen an zu zocken und bla. Und während der zweite Song läuft, bin ich so, Moment, da läuft doch irgendwie noch leise das Intro mit. Und der hat es einfach weiterlaufen lassen. Und dann gehe ich zum Soundmann und bin so, ey, das Intro läuft gerade noch, Alter. Während die jetzt gerade schon was ganz anderes spielen. Ja, so, nö, muss gar nicht sein. Ich gucke so auf sein Mischpult, bin so, Digga, ich sehe doch den Ausschlag da. Er zieht so den Fader runter, während er mich anguckt. Was nix.
Das hast du falsch gesagt.
So, ich weiß nicht, du Wichser, Alter. Und parallel dazu schickt so Crow in die ich glaube, WhatsApp war es damals ja auch schon, Gruppe. Wie ich so tue, als wäre das irgendwann so zu Briefzeiten gewesen.
Währenddessen schickt Crow ein Fax.
So, er schickt uns ein Fax, Alter, mit so einem Foto. Währenddessen schickt er uns so ein Foto von dem, wo er ist gerade. Oh, hier ist voll geil, Jungs, voll schade, dass ihr nicht dabei seid. Digga, das war so am See mit so, die haben so Caipirinhas getrunken am See, so voll geil, Sonne scheint, unfassbar viele Leute da. Überkrass. Und wir sind so in Ingolstadt im Regen, so, weißt du? Wirklich, ich weiß über Ingolstadt nichts, außer dass da Audi ist oder so. Was ist da?
Ja, ich glaube schon.
Ist Audi, ne? Ja.
Und zumindest ein Tonmann, der nicht so Bock hat.
Ja, so, und keine Ahnung, 30 zahlende Gäste halt.
Shoutout
so.
An die 30 zahlenden
Gäste. Shoutout an die natürlich, übergeil so, dankeschön. Vielleicht irgendjemand von euch ist noch am Start. So, aber wirklich, da hat sich das so richtig gezeigt. Ja. Okay, das ist seine Lebensrealität, das ist unsere. Und gar nicht so von wegen so, wir sind weil, ey, du musst ja schon auch irgendwie 30 Leute trotzdem dann irgendwo hinziehen können. Ne? Also macht man jetzt auch nicht für jeden so. Aber da hat sich gezeigt, Mann, das ist einfach jetzt ein Star in the making so. Und wir sind vielleicht irgendwann auch mal auf so einem Level, aber wir sind, der hat uns hier nicht überholt, sondern der ist ganz woanders.
Dieses Upcoming von Crow zu sehen, später zu einem Zeitpunkt auch mit einem Casper zu arbeiten oder jetzt auch zuletzt mit einem Trettmann, ja. Sind das Dinge, die dich dann motiviert haben, auch in deiner eigenen Kunst? Oder siehst du dich dann eher noch ein bisschen als, ich sag jetzt mal ganz blöd, als der Dienstleister? Ich produziere da etwas, ich schreibe an etwas mit, ich helfe und supporte.
Ja. Ja, ich bin da wirklich. Ich betrachte das ganz nüchtern und bin natürlich fließt überall meine CI als A zum J hinein in alles, was ich produziere, mache und so. Aber ich bin in erster Linie da als Produzent dafür da, dass die Vision des Artists weiterzutragen und weiter zu spinnen und mit meiner Vision zu multiplizieren im besten Fall. So. Und da geht es nicht darum, mein Ego und meinen Kopf da durch die Wand zu drücken, so irgendwie. Aber ich habe ja trotzdem eine Meinung und ich glaube, das hebt mich dann schon auch von so einem richtig Dienstleister-Produzenten ab. Ich habe schon aber auch meine Meinung und schon auch so meine Grenzen, blöd gesagt, und bin so, ey, ja, ich bin Dienstleister, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. So, also, das ist auch gar nicht Ego oder so etwas, aber ich will es schon auch feiern, was ich mit anderen Leuten mache oder für andere Leute. Ich will es, also nur so Moneyjob-mäßig, nee.
Gab es so Sachen, wo du so aus Sessions rausgegangen bist oder wo du so Situationen hattest, wo du gedacht hast, nee, ich glaube, das fühle ich hier an der Stelle nicht?
Also rausgegangen nicht, aber natürlich echt sehr viele abgesagt.
Ja?
Ja, klar, überkrass viele einfach gar nicht erst gemacht. So,
wo weil ich du einfach, schon vorher wusstest, dass...
Weil ich einfach so, also, und das ist ja noch nicht mal, ich lasse mich ja voll gerne auch auf Sachen ein, wo es so ist, so, ey, mal sehen. Weißt du, so sehe ich jetzt vielleicht nicht direkt oder ist nicht so obvious, aber let's go. Ich war 2023 eine Woche lang mit Provinz in Frankreich so und hab mit denen da irgendwas gemacht und so. Bin leider überkrass krank geworden, direkt 2 Tage nach Ankunft oder 1 Tag nach Ankunft, so dass ich wieder abreisen musste, einfach nach kurzer Zeit. Ja, ich war wirklich, also wirklich so mit, also der letzte Tag, bevor ich abgereist bin, da ging es mir so schlecht, dass ich das Zimmer nicht verlassen konnte. Und so deren Manager hat mir dann so Medikamente gekauft und sowas und bla. Wo ich war so wirklich, ich kann nicht aufstehen. So. Ich konnte nicht mal so WhatsApp-Nachrichten beantworten. Ich war wirklich, ich hatte 2 Wochen davor Corona. Und Corona war super chillig eigentlich. So war gar nichts los. Und ich habe dann aber sehr früh wieder angefangen, krass Sport zu machen auf 100%. Und dann ist das so zurückgeballert, Alter, dass ich wirklich, ich war absolut im Arsch. Aber genau, ich war so, geil, voll Bock, irgendwie so eine Indie-Band, warum nicht? So, also was kann passieren, außer dass nichts passiert. Aber es gibt manche Sachen, wo ich einfach so bin, ich sehe gar nicht, was ich da soll.
Mit wem würdest du gerne mal arbeiten?
Aus Deutschland oder international?
Egal.
Boah. International ist natürlich eine geile Frage, ne? So, weil, wenn man sich das so richtig aussuchen könnte auf der ganzen Welt.
Aber wäre es dann so, ja klar, Abel, ruf mal ruhig an, wir machen ein neues Weekend-Album. Oder hey, Frank Ocean, ich helfe dir mal kurz.
Nein,
was ich übrigens noch in die Kamera zeigen wollte, aber das haben wir schon angesprochen.
Aha.
In dem Maße zumindest. Mr. Drizzy Drake.
Und Drizzy Drake, Take Care.
Take Care.
Unfassbares Album, ja, ne? Also
können wir kurz einschmeißen, die Zwischenfrage, bestes Drake-Album?
If You're Reading This Slate. Ganz, ganz, ganz locker.
Gib das wieder her.
Ich diskutiere da nicht. Du, für dich ist Take Care, ne? Das frage ich, brauchst du mich gar nicht. Also ich hätte es safe gewusst. Also wenn mich jemand gefragt hätte, was ist dein Lieblings Drake-Album. Ich hätte sofort aus der Pistole geschossen gesagt, take care. Ah. Und ich glaube, wir haben uns nicht mal über krass, glaube ich, jemals so darüber so unterhalten, vielleicht über das Album. Aber ich weiß es einfach. Mm, ja, ich weiß einfach, dass dir das Album sehr viel bedeutet hat.
Oh, ja.
Aber das hat eigentlich, also ich werde es vielleicht nicht übertreiben, aber es hat uns allen echt wahnsinnig viel bedeutet, dieses Album.
Ja, natürlich.
Also If You're Reading This, It's Too Late hat mir nicht so viel bedeutet wie Take Care.
Aber ist wahnsinnig gutes Album.
Aber rein von meinem Geschmack und von diesem, ich fand einfach If You're Reading This, It's Too Late, fand ich so geil kompromisslos. Es war ein geiler Film. So. Mhm, ich richtig. Weiß auch, dass dazu so im so, dass es das so angeteased wurde mit so einem kurzfilmartigen Teaser, wo der so durch Toronto fährt so und hinten sitzt in so einem wahrscheinlich Maybach oder so und
ja,
einfach nur so durch die Straßen von Toronto fährt. Und ich fand's krass, dass spätestens ab If You're Reading This It's Too Late, aber eigentlich schon ab Nothing Was the Same, sein Sound hat diese Stadt gemacht, so für mich. Das war so wirklich ab Nothing Was the Same, diese ganze U-Boot-mäßige Sound, diese Unterwasser-Samples, wie sich immer so, weißt du, das klingt so alles immer so mulmig und so.
Ich finde es sehr schön beschrieben gerade, ja.
Weißt du
ja,
aber, was
ja,
ich meine?
Genau,
das ist so, ey, ich finde, das ist, also so stelle ich mir einfach Toronto vor. Und das ist so, wenn du es schaffst als Artist, einer Stadt einen Sound zu geben, gefühlt. So etwas, wo du so bist, so das ist für mich West Coast. Das ist für mich, so klingt LA für mich. So klingt für mich New York, Mobb Deep, Nas, weiß was ich, weißt du? So klingt für mich Atlanta, weißt du? Outkast, später Future, was weiß ich. So klingt für mich Berlin, Peter Fox, Bushido, Agro Berlin, was weiß ich. Also wenn du das hinkriegst, als Artist, das ist doch das Krasseste überhaupt.
Stempel gesetzt.
Stempel gesetzt.
Identität.
Und wenn du es hinkriegst, das mit einer Stadt zu machen, die vorher niemandem ein Begriff war. Also bei dieser ganzen Kendrick-Drake-Sache, ne, wirklich, wo eingedroschen wurde auf Drake, auch irgendwie so von wegen so, oh, bah, 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 das ist kein echter Künstler und bla bla bla. Ey, diese Beef-Sache, bla, natürlich hat Kendrick den komplett auseinandergenommen, weil das einfach eine ganz andere Sportart auch ist, so, weißt du? Wo Drake, klar, in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er die auch beherrscht, so, Meek Mill, bla, aber Kendrick ist einfach der Meister darin, so. Aber bei dieser ganzen Diskussion finde ich es wirklich frech, dass einfach vergessen wurde, was der seit 20 Jahren fast irgendwie. Also seit 15 Jahren auf jeden Fall.
Ja, ja, 2009 kam, glaube ich.
So Far Gone?
2009 müsste So Far Gone gewesen sein.
So, also seit 16 Jahren. Was der, also der hatte einen generational Run bis Views.
Ja, so. Wahnsinn.
Bis alles. Views.
Wie war es schön, die Musikindustrie in der Chokehold.
Weißt du, ja. Wirklich so. Und natürlich ist er nicht mehr das. So. Es ist nicht mehr, wenn Drake jetzt ein Album rausbringt, alles steht Kopf. Aber bis Views stand alles Kopf. Und wie viele Alben sind es? So Far Gone, Thank Me Later, Take Care, Nothing Was the Same, If You're Reading It's Too Late, Views. Aber selbst danach noch, hier, More Life, so, haben auch alle so plötzlich, oh mein Gott, krass, Future, What a Time to Be Alive, so, da waren bis dahin auf jeden Fall alle immer wieder Drake-Album, oh mein Gott, Drake-Album, oh mein Gott. So, kann man nicht mit mir diskutieren. So, und Take Care wirklich, als das rausgekommen ist, oh mein Gott, wir wollten alle Drake sein.
Yes.
Wir wollten alle Drake sein. Wir
wollten alle reich und gleichzeitig traurig darüber sein, ja, dass uns alle Supermodels wollen, aber wir nicht, ja, die Liebe unseres Lebens finden.
Genau, Alter. Und das, wir haben alle darüber sinniert, dass man einfach die Liebe seines Lebens nicht im Stripclub findet, Alter. Obwohl noch nie jemand von uns im fucking Stripclub war. So, weißt
du? Au contraire. Ich kann mich da an einen legendären Abend erinnern mit Leuten, die ich gerade nicht nennen möchte.
Aber okay.
Sehr spannend.
Wie ihr wirklich im Stripclub wart.
Ja. Yeah. Es gab
wegen Drake?
Pass auf. Es war nach einem Konzert im Berliner Kreuzberger Fluxbau. Ich weiß nicht mehr, aufgetreten ist. Eine weibliche Person, die damals bei Nike gearbeitet hat, und eine weibliche Person, die damals Hip-Hop-Interviews gemacht hat, ist gemeinsam mit mir und einem anderen männlichen Rapper auf den Gedanken gekommen, wir gehen mal in einen Stripclub. Wir so, what the fuck? Okay,
ach du Scheiße.
Die hatten die Idee. Wir sind in diesen Stripclub gefahren.
Okay.
Ich schwöre dir, die beiden Mädels hatten den Spaß ihres Lebens. Und ich war so,
was mache ich hier eigentlich?
Ich war so wie so ein Schuljunge. War so,
ja.
Aha, Busen.
Ich war noch nie ein wahnsinnig witziger Abend. Ich war tatsächlich noch nie
in einem Stripclub. Wir waren nachher so richtig cool mit der letzten Stripperin, waren wir so auch so auf High-Five-Level. Das war nice. War ein cooler Stripclub. War auch nicht unangenehm. Also,
aber
war,
ihr habt,
weil ich
ihr
mein, Stripclub ist ja ein Stripclub, weißt du, das, ich meine, da ist ja Performance, Tanz und halt nackt. So, aber das kann ja shady sein oder es kann auch cool sein. Das war cool.
Aber ihr habt safe nicht Magic City-mäßig 50.000 durch die Luft geworfen.
Nee, insgesamt. Aber da ist schon mehr Geld ausgegeben worden, als eigentlich der Plan war.
Ja?
Weil der Umrechnungskurs frech ist.
Okay.
Und so ein Dollarschein, so, ne, weißt ja. du, so ein Dollarschein ist halt kein Dollar respektive kein Euro.
Okay.
Schon teurer auch.
Damn,
aber ja, wir haben uns da auf jeden Fall gut benommen. Wir haben auch Lapdance angeboten bekommen. Dinge sind passiert. War witzig.
Ja.
Aber ja, dort wurde auf jeden Fall nicht die Liebe gefunden.
Nee,
das
und
ist das Ding.
Das war auf jeden Fall, ey, wirklich, als Take Care rauskam. Oh mein Gott. Also es war, ey, wirklich wie dieses Album. Ich meine, ich habe ein Zitat von diesem Album auf dem Arm tätowiert. So, weißt du, also wirklich so, wie das einfach losgeht. So, weißt du, over my dead body. So, Alter, dann shut for me. Karaoke, Digga, und dann einfach Crew Love? Digga, wirklich, als ich Crew Love das erste Mal gehört habe, ne? Dieses psch, 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 wie das Intro reinkommt. Oh mein Gott, ich war so, Alter. Und dann kommt dieses Piano rein, dann kommt so The Weeknd. Ich war so, was?
Ja.
Was?
Ja. Ich sag
ja. Oh mein Gott, dann kam Take Care mit Rihanna. So, oh, Alter, es war alles einfach krass. Ich finde, gegen Ende nimmt das Album ein bisschen ab, so. Nach wie vor, fand ich auch damals schon. So, irgendwann war ich schon auch ein bisschen. Ist auch lang.
Hab ich nie so wahrgenommen.
Ja, weil du es einfach, du warst einfach.
Ich hab's nie so lang wahrgenommen. Aber ey, fair enough. Ich weiß jetzt allerdings, was du später im Auto hören wirst.
Mm. Aber Take Care, meinst du?
Vielleicht.
Oder vielleicht weiter Podcast.
Oder das. Aber. Ich meine, klar, machen wir uns jetzt nichts vor, wenn so Drizzy Drake bei dir anruft und sagt so, ey, yo, A zum J.
Mhm.
Schwierig übrigens, deinen Namen auf Englisch auszusprechen.
Oh, was glaubst du, wie oft das schon gemacht wurde?
Ja, ich hab das mit meinem ja leider auch. Ich find's ja. auch wahnsinnig schlimm.
Ja, ja, nee. Ich hab's aber nicht von Leuten, die Englisch sprechen. Sondern
ach
ich hab's
so,
von Leuten,
weil die denken, du würdest Englisch ausgesprochen ja. werden.
Ich
wenn
hab
die
das,
wüssten, woher dieser Name eigentlich wirklich kommt.
Bro, ich habe das ja wirklich am Anfang meiner Karriere, ne, so wirklich war das ja echt so, dass natürlich einfach niemand wusste, was mache ich eigentlich. Und dann, wenn es so eine Anmoderation gab, ne, dann war es so, also ich will hier niemandem was vorwerfen, aber ich glaube schon, dass man da dann so einen Schwarzen sieht mit so Röhrenjeans, Jordans, so Lederjacke und so gestreiftes Shirt drunter, der einfach aussieht, wie als wäre der aus einem, keine Ahnung, Alter, Cool Kids Musikvideo rausgesprungen, Alter. So.
Fakt.
Ne? Also es war ja natürlich voll der Film damals.
Noch so. der Kastenfrisur.
Natürlich. So, ey, das, man,
war das schon Flat Top oder
ja, ja.
in die Richtung?
Das war schon nur Richtung Flat Top auf jeden Fall. Aber klar, das war natürlich, wir haben alle damals Wiz Khalifa Videos zu viel geguckt und Mac Miller und was weiß ich und sind alle so rumgelaufen. So. Und wenn jemand so da rumläuft, ja, okay, kann man schon denken, dass es jetzt vielleicht auch eher nicht deutschsprachiger Hip-Hop ist auf Dubstep-Beats. So, weißt du, was ich ja auf Monty noch hatte? Ich glaube, die dachten dann so, oh, jetzt kommt, vielleicht ist er sogar Ami, so, ne? Ey, muss man auch sagen, fairerweise, damals gab es echt nicht viele schwarze Rapper in Deutschland, so. Also nicht junge.
Boah, ja, stimmt.
Natürlich, Digga, damals die erste Zeit, ganz am Anfang, weil ich, also wen gab's denn? Niemanden.
Stimmt.
Da gab es natürlich Samy Deluxe, Mega, Afropen, bla, aber die sind
aber
ja alle
ja
eine Generation, älter, genau.
Ja, ja, ja.
So. Also das war schon so, als ich damals so mit Crow und was weiß ich da gerade an den Start gekommen bin, ja, da war einfach kaum schwarze Rapper so in Deutschland.
Stimmt.
So, und da haben die halt immer gesagt, Ace im Yard. Und jetzt kommt Ace im Yard oder Ace im Jot. Also denken auch
und du dann erst auf die Bühne gegangen so, schönen guten Abend erstmal.
Schönen guten Abend.
Mein Name ist Azim J.
Mein Name ist Azim J. Habe ich wirklich immer gemacht. Ich war so, mein Name ist Azim J. Was geht? Alle Hände hoch.
Aber okay, wie gesagt, wenn Drizzy Drake jetzt anruft, keine Frage. Ja. Aber mit wem würdest du gerne mal so... Also auch in unterschiedlichster Konstellation kann das ja sein. Ne? Im Sinne von, den würde ich gerne mal produzieren oder mit der würde ich gerne mal einen Song machen, auch als Azim J. Oder hier könnte ich mir vorstellen, als Texter aktiv zu werden. Gibt es so Leute, bei denen du sagst, da hätte ich Bock drauf, respektive die inspirieren mich auch?
Boah, das wird meine Freundin hassen, dass ich die jetzt gerade nenne. Caroline Polacek.
Warum kennst du die? Sie das hassen?
Weil sie die einfach so scheiße. Und sie ist so wirklich, wenn sie das jetzt sieht, wird sie sagen so, wirklich, von allen Leuten, die du nennen kannst, fällt dir wirklich die ein, Alter?
Okay, aber warum fällt sie dir ein?
Ey, ich finde die wirklich erstens als Sängerin so krass. Kennst du die?
Nee.
Die hat eine Tiny Desk Session wirklich, wo sie so, naja, so Tiny Desk halt.
Ja.
Und ich, also wirklich, ich finde es beeindruckend, wie die singt. Die kann so krass Töne switchen. Das klingt wie Realtime-Autotune bei ihr einfach. Das ist so krass, wie unnormal skillt die ist als Sängerin. Gleichzeitig aber finde ich die Melodien, ihre Stimme, bla. Es hat irgendwas daran catcht mich extrem an ihrer Musik, wirklich. Dass sie, und es ist eigentlich gar nicht so krass, mein Film. Es klingt alles auch so ein bisschen sehr naturverbunden und alles ein bisschen sehr, nicht alles, aber es ist schon so, ja, schon ein bisschen was Hippie-mäßiges an sich hier und da, so auch ihr Auftreten und so. Aber ich feiere es überkrass.
Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum gab es eigentlich nie einen Song mit Dion Olsen?
Es gibt einen, der aber ja sehr low-key rausgekommen ist.
Wirklich?
Ja.
Hä, echt?
Es gibt einen Azim J. Olsen Girard Song. Jetzt klingelt's, ne?
Stimmt.
Ja. Wow. Ist eigentlich ein Girard Song gewesen.
Das ja.
Ja, der ist super low-key rausgekommen.
Richtig in meinem Hinterkopf.
Ja, Mann.
Ich habe letztens eine alte Festplatte von mir angeschlossen.
Ja.
Ich habe zwei Festplatten. Eine, die man noch an Strom anschließen muss.
Ja, ich habe sowas auch
und
letztens gefunden, die ist so groß.
Ja, genau. Und eine, die man nicht an Strom anschließen muss. Und die habe ich angeschlossen, weil ich nach einem alten Artikel gesucht habe und ein, zwei alte Fotos suchen wollte und so. Und dann kommst du ja halt so, ich denke so zwei Minuten, Stunde später bin ich irgendwann mal so durch.
Ja.
Ne? Und ich habe da Sachen drauf gefunden.
Ja.
Ey, Casper Exclusives, aha, kannst du dich noch an den legendären Ich hab die Haare schön Song erinnern?
Oh ja, klar.
Mhm, hab ich.
Ja.
Ja. Solche Sachen noch gefunden. Ja. Und dann aber auch so, also wirklich diese Internetleichen, die mal irgendwie auf irgendwelchen Portalen mal hochgeladen wurden und so. Und ja, das könnte, war das ein offizieller Girard-Albumsong?
Nein, das war kein Albumsong. Ich weiß nicht, in was für einer Verbindung der jemals rauskam. Das ist auch irgendwie, das war so ein Produzent oder so und das war so ein Produzentenalbum, was da gemacht wurde und das war ein Song davon,
wow,
aber okay. Wir waren ein bisschen unhappy damit und deswegen ist der nur so einfach hochgeladen worden auf YouTube. Den gibt's ja auch immer noch so. Aber ja, es gibt einen Olsen-Song, also einen Song von mir und Olsen. Aber ey, weswegen das tatsächlich damals, also ich meine, ich habe mich ja immer gut mit ihm verstanden und so. Ne, also wir waren ja immer irgendwie cool miteinander und so. Und damals waren wir auch wirklich, haben uns ja auch oft gesehen. Ne? So alleine, weil wir im selben Kiez gewohnt haben und irgendwie beide gleichzeitig up and coming und so. Aber vor allem, als dann so diese Universal-Zeit war und Ballonherz, ne, so sein Album und mein Album, so sind ja wirklich mit einer Woche Abstand, glaube ich, rausgekommen.
Mhm.
Und Ballonherz hat halt funktioniert, so. Und Nix mehr egal hat halt nicht so funktioniert. Muss man auch wieder sagen, aber respektive so, Platz 32 ist Nix mehr egal gechartet. Come on, ein Flop ist was anderes. So, man muss auch mal echt manchmal auch mal auf wirklich Butter bei die Fische, so, ne, auch ein bisschen sich mal beruhigen, so. Es ist nicht immer nur ein Erfolg, wenn es Top 5 chartet, so. Aber man hat es erwartet, dass es so hoch chartet und dementsprechend war es ein Flop. Und Ticket-Sales waren ja auch einfach scheiße und bla bla bla. Und bei Olsen halt genau das Gegenteil. Und ich habe ihn einfach geisteskrank beneidet. So, ich habe ihn unfassbar beneidet. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass es bei ihm funktioniert. Ich hab's gehasst, sag ich ganz ehrlich. Es hat mir richtig wehgetan, Alter. Das war so richtig so, weil es gleichzeitig mit mir so da war. Und ich hab halt, weißt du, als damals diese neue Reimgeneration gemacht wurde, da die
ausgerufen wurde
ausgerufen
von Falk Schacht.
Oh mein Gott, Falk, Alter.
Ja, warte, wer war nochmal? Crow, Rockstar, Olsen, du?
Ayo. Kein Bock.
Ja, kein Bock, war's. Stimmt.
Ja.
Ja, die sechs waren die neue Reimgeneration.
Genau.
Plötzlich.
Ja.
Tolles Label. So wie Britpop. Hat auch der NMI erfunden damals.
Ja?
Mhm. Ach, hat krass. Oasis, Blur, fand es auch immer kacke. Ja, aber natürlich. Der NMI hat einfach gesagt, also der New Musical Britpop, Express, ja. Die Zeitschrift, wir brauchen jetzt irgendeine Schublade dafür, wir nennen das jetzt Britpop.
Wie oft ist das aber wahrscheinlich schon passiert, ne?
Ganz häufig.
Ich meine, Cloud Rap ist ja wahrscheinlich auch von irgendwo, irgendein Magazin wird das mal gesagt haben.
Ja, ja, und die das Wort Deutschrap gab es ja vorher auch nicht.
Ah, wer hat's gemacht?
Das war ja deutschsprachiger Hip-Hop.
Ja.
So. Ich schreibe es tatsächlich der Juice zu. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob es dann wirklich die Wortfindung gab, so, aber ich habe es damit wahrgenommen, als wir es das erste Mal auf das Cover geschrieben haben. Also nicht ich, aber als die Juices auf
das Cover. Aber wahrscheinlich war das schon so Agro Berlin-Zeit? Oder später? Nee, es war
kurz danach. Meine ich zumindest. Ich kann mich jetzt vertun, aber so in die Richtung ging das Ganze.
Ja, ja, jedenfalls, ja, das war wirklich so. Ne, wir waren da die Hipster, die dann irgendwie am Start waren und so etwas. Und ich war halt schon so, ne, also es war klar, dass Crow uns allen meilenweit voraus ist, da gab es keine Diskussion drüber. So. Aber ich war so, ey, ich bin der Zweite. Ich bin hier Platz zwei, so. Ich bin hier der Thronfolger. So. Ich bin der Prinz hier. Ne? Crow ist der König, ich bin der Prinz hier. So. Weißt du, weil ich hatte die Accolades dafür. So. Weil ich war derjenige von allen, die da saßen, wo es hieß, das ist der nächste Große. Ich war der Album der Ausgabe hatte, so damals in der Juice, wo es ja einfach noch was zu sagen hatte, das Ganze. So. Weißt du, ich war derjenige, der dann ja auch mit Casper auf Tour war. Rockstar war davor zwar auch auf Tour mit Casper, aber das hatte tatsächlich einen Impact bei mir, dass ich mit Casper auf Tour war, weil meine Show ist sehr, sehr, sehr krass gut angekommen, weiß ich damals, so dass ich wirklich viele Fans mitgenommen habe aus dieser Tour. So, diese Support-Tour hat mir wahnsinnig viel gebracht. So, also ich war einfach Platz zwei. Ich war next to go, so, weißt du? Und deswegen, ich war so, ich bin euch allen hier was voraus. So, ich bin es hier, so, ne? Weißt du? Und ich war auch wahnsinnig arrogant zu dem Zeitpunkt. Ich war auch wirklich so, ich habe alle anderen belächelt. Ich hab alles, was Rockstar gemacht hat, war ich so, ey, ist cool, ist nett, aber ich werde hier ein Classic jetzt machen, so. Ist cool, was du machst. Wenn ich Olli gesehen habe, so was der macht, so, weißt du, habe ich gesagt, so, ist alles schön und gut, was du da machst, aber ich werde hier ein Classic machen, so. Weißt du, es ist allen klar, dass ich das nächste XOXO, das nächste Ray-Up mache. Es ist klar, ich mache das nächste zum Glück in die Zukunft, so. Chillt mal. So, wir können alle coole Musik machen. Ist top, schön. So bin ich durch die Welt gelaufen. So bin ich durch die Szene gelaufen. Deswegen auch zu Recht auf die Schnauze gefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil wer zum Teufel bin ich, dass so einen Gedanken hegen zu dürfen überhaupt, weißt du? So chill mal mit deinen Anfang 20 so und in deiner H&M-Lederjacke, Alter. Tust so, als wärst du gottverdammte Kid Cudi so, weißt du? So, weißt du, so, du bist es. Chill. Und dann ist halt genau das eingetroffen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Ich bin auf die Schnauze gefallen. Bei Olsen, die Videos sahen nach Superstar aus. Er war in L.A. Easy Does It, Musikvideoproduktion. Fucking erste Video sah aus wie aus Szenen aus Drive mit Ryan Gosling. Er sah wunderschön aus, hat in Zeitlupe geraucht und so und bla. Einfach das auch zu nennen, ne?
Ja, ey, aber war ein wichtiger Effekt.
Es war ein wichtiger Effekt. Mit Sonnenbrille in Zeitlupe rauchen, ja. In diesen Neonlichtern.
War wichtig.
Das war geisteskrank. Ich war wirklich, ich saß da und war so, oh shit, das ist viel cooler als ich. Es hat mich mad gemacht. Es hat mich richtig mad gemacht. Es hat mir richtig. Und ich weiß noch, ich habe euch damals, du bist ja auf Tour damals mitgefahren, so, mit Olli damals. Ich habe euch bei der Show in Hamburg besucht, obwohl ich da auch schon in Berlin gewohnt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich in Hamburg war, aber ich habe euch bei der Show in Hamburg besucht. Das ist meine Hometown so. Das war ausverkauft. Das waren, ich weiß nicht, welche Location das war mehr, aber es waren halt 5, 6, 700 Leute da. Es war einfach sold out. Ich habe ein paar Monate später gespielt, meine Tour in Hamburg. Da waren 40 zahlende Gäste da in meiner Heimatstadt. Davon waren 20 Freunde so. Das hat mir wahnsinnig wehgetan. Das hat mir wahnsinnig wehgetan. Das war wirklich so, fuck. Das wird wohl doch nichts alles so. Und deswegen habe ich, weswegen sollte ich dann mit dem ausgerechnet Musik machen? Weißt du? Das hat mir einfach wehgetan, Alter. Das war einfach furchtbar für mich. Das war auch mit Sam zum Beispiel furchtbar für mich. Weil ich war so, also ich bin der erste, der einzige schwarze Rapper jetzt hier so, weißt du, so in den, von der Jungriege. Und es ist eh schon schwer genug dann auch so. Und jetzt kommt da so ein hübscher Halbschwarzer um die Ecke, Digga. Nochmal einen Kopf größer als du. Spielt gerade größere Festivals, größere Shows als du auf einmal und bla. Ich war neidisch, Alter. Ich war auf die alle neidisch. Ich hab's alles gehasst.
Wie bist du da rausgekommen?
Es war eine Mischung aus, dass halt dann ja trotzdem bei mir Sachen funktioniert haben danach und ich dann nämlich festgestellt habe, der Erfolg anderer bedeutet nicht mein Misserfolg, so, sondern mein Misserfolg ist einfach mein Misserfolg. Auch da wieder, was ist überhaupt Misserfolg, was ist Erfolg? Will das fast Thema gar nicht erst aufmachen.
Ja, ist häufig halt die Selbsteinschätzung, wenn du glaubst, es müsste und dann klappt es nicht.
Genau, aber und eigentlich müsste ich das sein.
Ja, aber wie ist nochmal dieser schöne Spruch, denke mal dran, das, was für dich vielleicht ein beschissener Tag ist, wäre für jemanden der schönste Tag des Lebens.
Voll, ja, voll.
Das ist häufig der Blickwinkel,
aber ich glaube, das kennen wir alle. Und deswegen will ich auch darauf gar nicht so krass hinaus, so, weil das ist ein viel größeres Thema so, aber ich habe einfach gemerkt, ey, wenn bei mir etwas nicht klappt, wie ich es mir vorstelle, hat es nicht damit zu tun, weil bei jemand anderem eine ganz andere Sache klappt. Mhm. Denn niemand nimmt dir den Platz weg. So, weißt du? Du hast entweder deinen Platz oder du hast ihn nicht. Aber es nimmt dir niemand weg. So, wenn Olsen erfolgreich ist, heißt es nicht, ja, dann hören wir halt keine Arzmiot. So. Weißt du, und das ist eine Erkenntnis, die ich dann natürlich irgendwann hatte, war so, ey, das ist so beschränkt. Das ist so bescheuert, Alter. Und mir hat der Abstand, den ich dann gewonnen habe von diesem ganzen Scheiß, also von der Musikszene vor allem, der hat dafür gesorgt, dass ich da rausgekommen bin, weil ich dann nach diesem vermeintlichen Flop auch so ein Jahr lang weiter meine Mucke gemacht habe und so, aber ich bin so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich habe keine Show gespielt ein ganzes Jahr, 2015, aber aus dem Grund, weil mich niemand gebucht hat und war so, ey, ich bin jetzt raus irgendwie aus dem ganzen Ding gerade, aber es ist auch vollkommen okay. Und am Anfang war ich verbittert darüber und traurig natürlich, kein Teil mehr zu sein so und dass mich plötzlich keiner mehr da haben will so, aber irgendwann war ich dann so, ey, ich suche mir jetzt dann halt meine Comfortzone auch woanders. So.
Hast du dir den Platz zurückerkämpft oder hast du dir einfach einen neuen Platz geschaffen?
Ich habe mir einen neuen Platz geschaffen. Ich habe mir keinen Platz zurückerkämpft oder so etwas. Ich habe mir einen ganz neuen Platz, einfach einen ganz neuen Raum. Ja, irgendwie geschaffen so. Das war keine Absicht. Es ist einfach organisch entstanden. Und ich glaube, es ist ein Platz, den mir auch so schnell niemand auch nehmen kann. Und auch ein Platz, ich kann da auch nicht ersetzt werden. So. Weil es einmalig ist, was ich da gemacht habe. Aber was auch alle Artists eigentlich machen. So, nicht alle, aber was viele, viele Artists machen, die wirklich geil. Und es gibt so viele geile Artists, so. Die sind alle irgendwie einmalig. Und ich glaube, was man sich echt nicht nur als Artist, sondern generell mit allem, was man so Kultur, kunstschaffend, vielleicht sogar als Mensch, Alter. Einfach, es klingt richtig cheesy, Alter. Aber man ist einfach, man ist einmalig und das ist voll geil so. Und es ist auch voll geil, dass man so ist und nicht ist wie jemand anderes. Es ist geil, dass ich nicht Olsen war damals. Es ist voll gut. Olsen hat gerade jetzt auch wieder irgendwie einen Song, der full poppt, so, weißt du, dass der hat mal wieder einen Song hin so rausgebracht, der mal wieder tatsächlich so nach Jahren, weißt du, der dann auch wieder mal echt gute Streamingzahlen und so hat. Ich habe gerade keinen Song, der so poppt. Aber es ist auch voll gut, dass er den hat und nicht ich. Ist alles okay. Es ist voll gut, dass Ikimel gerade irgendwie poppt. Voll gut. Ich muss nicht Ikimel sein und kann es auch nicht. Das ist wirklich alles in Ordnung so. Es kommt alles, wie es kommt. Man muss sich ein bisschen mal selber runterfahren und zurückfahren, auch von diesem ganzen Rumvergleichen, nach links, rechts gucken, dies, das, weil es ist voll okay, wo man ist so. Weißt du, das, wie gesagt, von wem anderen der Misserfolg, also wenn jetzt Ikimel morgen floppt, bin ich nicht plötzlich erfolgreicher. So. Aber meine Gage beim Splash wird nicht höher sein. So.
Meine Damen und Herren, das ist, das war A zum J. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du in diesem Podcast gekommen bist, der ja auch als Idee einfach hat, dass man über Kreativität, über Inspiration, über Kunst, Kultur, Musik etc., pp., Fashion, Sneaker, über all das sprechen kann, was man so landläufig unter Lifestyle zusammenpackt, aber eben einfach auch ein bisschen mehr zeigt. Und so wie ich dich immer kennengelernt und gewertschätzt habe, ist, dass auch was du gerade wieder zeigst, ein sehr reflektierter Mensch, der eben aber auch ein so unfassbares Maß an Kreativität in sich trägt, dass das wiederum sehr inspirierend für mich ist. Und deswegen vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Danke für die Worte. Bedeutet mir wirklich viel. Weil, wie gesagt, die Eingangsfrage war, was sagst du mir 2025? Und also, ich weiß nicht, wo mein Weg mich hinführt, so die nächsten Jahre. Ob es das aktive Musikmachen ist oder sonst irgendwie etwas. Ist ja auch voll cool, auch neue Sachen für sich zu entdecken und so etwas. Aber ey, wenn ich anscheinend irgendwas in mir trage, was ich auf irgendeine Art und Weise weitergebe, was dann vielleicht wirklich anscheinend inspirierend ist oder so, wie du jetzt zumindest sagst, so, dann zeigt es ja, ey, dieser Platz, von dem wir dann am Ende gesprochen haben, irgendwie, ja, ich habe den dann doch vielleicht gar nicht so zu Unrecht und ist okay, auch wenn ich den vielleicht gerade nicht ausfülle mit 4 Alben in einem Jahr oder sonst was. Alles so, wie es gerade ist.